Hey David!
Hey Robert!
Ich muss mal ein bisschen ragen am Anfang von unserer heutigen Folge.
Okay, was? Gegen mich?
Gegen die Cinema.
Da bin ich dabei.
Ich habe jetzt gerade mal auf der Fahrt hier wieder gelesen, ne? Und meistens überspringe ich die Kritiken und ich dachte mir, komm, diesmal guckst du mal. Ja?
Du meinst die Inhaltszusammenfassung und wo am Ende noch zwei Sätze dazu stehen, wie der Film tatsächlich ist?
Ich meine es ehrlich, ich habe hier Seite 36, 37, 38 und 39, ja?
Ja.
Zum Großteil so Filme wie Heaven Can Wait, Wir leben jetzt oder Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen oder Gernstels Reisen oder Anselm oder Ehren oder Plan 75, so heißen die Filme ungefähr, ja. Und das sind jetzt hier auf diesen vier Seiten, die ich genannt habe, 14 Kritiken, ja, so weit, so gut. Was denkst denn du, oder sag's mal andersrum, ich bin echt schockiert, also 4 von 5 Sternen davon, von diesen 14 Filmen, haben 11. 11 Stück haben 4 von 5 Sternen. Und ich denke so an Durchblättern, Leute, das verwässert doch total so eine Einheit, wenn alles hier immer, weiß ich nicht, 4 von 5, hier, 4 von 5 Wochenendrebellen. Ich habe den gesehen, nein. So, und es ist immer wie, hier, 5 von 5, 4 von 5. Ich weiß nicht, das ist, jede Seite ist alles voll mit nur guten Bewertungen.
Killers of the Flower Moon, haben Sie schon eine Bewertung? Ist der denn gezeigt worden?
Na, in Cannes.
Wurde der in Cannes gezeigt?
In Cannes wurde der gezeigt, ja.
Okay. Ja, also ich habe da ja, wir haben ja mal eine Folge gemacht, darin ging es um alle, was haben wir gemacht? Das war über
also alle Zeitungen, Kinomagazine, genau, das war so eine EPM, eine EPD oder.
Und da hatte ich ja schon drüber gesprochen. Einst meine Lieblingszeitschrift, heute wirklich nur noch.
Ja, ich habe sie auch gekündigt, so, sie läuft jetzt noch ein paar Monate, bis es dann durch ist, regulär, aber ich dachte vorhin wieder so, krass, ey, ich setze mich dann hin und mache das ja beruflich auch über Filme reden und das verwässert total auch mein Interesse, wenn alles irgendwie gleich toll ist.
Das Traurige daran ist ja,
ein bisschen von der Richtung komme.
Es soll ja nicht, bei mir ist es ja zum Beispiel auch so, dass ich da gar nicht bashen will, sondern ich war ja mal Riesenfan.
Und ich auch?
Ich habe die total gerne, habe ich mir die gegriffen und gelesen. Und eben, was du sagst, so, ne, du guckst dann da rein und Kritiken sind nicht wirklich Kritiken, aber dann haben alle dieselbe Wertung und du denkst so, okay, ich erfahre nicht wirklich, wie der Film ist. Und dann hinterher kann ich mir auch aus der Wertung nicht so viel rausziehen, weil ja alle das Gleiche haben irgendwie. Und das ist dann leider so, da bin ich als Fan dann halt auch ausgestiegen. Und ich glaube, das macht mich traurig.
Ja, und ich stehe dann ja auch wieder so da und frage mal, okay, was soll ich denn jetzt davon gucken, wenn ich jetzt 1 oder 2 Filme gucken möchte, wenn die jetzt alle irgendwie gut sind. Ich dachte auf der Fahrbus gerade, nee, muss jetzt mal am Anfang sagen, dass das macht mich so ein bisschen traurig und ein bisschen wütend, weil ich so denke, Mann, ey, das ist doch, am Ende bin ich ja auch, ich bezahle dafür Geld. Und ich freue mich ja, wenn die Leute, die hier ins Kino gehen für die Zeitung, richtig Spaß im Kino haben. Aber dass das alles immer so ein Fest ist. Ich meine, wir sitzen ja auch in den Pressevorführungen. Und also, dass wir mal einen Monat hatten, wo allein 3 oder 4 Filme 4 von 5 Sternen sind, ist selten. Aber 11 von 14 wenig Bekannten und es sind nur 4 Seiten hintereinander, so random. Das ist selten. Na gut. David.
Ja.
Erst einmal, anscheinend hattest du recht, laut unserer, an der Stelle muss ich sagen, merkwürdigen Zuhörerschaft.
Du bist schon das zweite Mal, dass du gegen die schießt jetzt. Letzte Woche hast du es auch schon gemacht.
Was habe ich letzte Woche gemacht?
Da war doch auch eine Auswertung, wo du sagtest, das ist merkwürdig. Was ist das?
Ja, sorry, aber hier, Zombie-Non.
Ja.
Sind laut dem Publikum immer noch Nonnen.
Siehste?
Nee.
Doch?
Die haben den heiligen Pfad verlassen. Das weiß ich nicht.
Das weißt du doch überhaupt nicht. Bloß weil du untot bist, heißt das doch nicht, dass du vielleicht nicht trotzdem mit Gott hier auf du bist.
Ja, aber der Weg
bist.
Ist doch eigentlich, dass du nach deinem Tod ins Himmelsreich kommst. Und wenn du das nicht kommst, nämlich untot bist, sondern irgendwas dazwischen, dann bist du doch, also weiß ich nicht, gefallen in irgendeiner Form, aber vom eigentlichen, weißt du? Du bist,
nee, red dich nicht
wenn
raus.
Du aus einer Kartoffel dich verschneidest und eine Scheibe machst, wirst du ein Chip und keine Fritte.
Wie ist denn die Auswertung? Wie viel Prozent?
62% ist noch eine Nonne.
Siehste.
Ist noch eine Nonne. So, wir haben letzte Woche schöne Spiele gespielt, die du mitgebracht hast und die Leute fanden es durchaus sehr amüsant.
Genau.
Und
viel Feedback dazu bekommen.
Habe ich dir auch Spiele mitgebracht. Aha. Ja. Bist du bereit?
Autos? Nee, ja.
Ich habe dir 2 Spiele mitgebracht.
Bitte weder Fußball.
Eins, was wir zusammenspielen, wo ich wieder versucht habe, mir nichts vorher auszuüberlegen wirklich.
Ja.
Und eins, was voll in deine Kategorie reinschlägt. Ich denke, du wirst sehr viel richtig beantworten. Aber vielleicht trotzdem spannend. Okay, bist du bereit?
Ich bin bereit.
Also, ich sag mal die Aufhänger. Wir reden unter anderem über No One Will Save You. Mhm. Da geht es um Außerirdische.
Ja.
So, Filme, in denen Außerirdische vorkommen. Ja oder nein, David? Bist du bereit?
Ja.
Also wir müssen nicht uns abwechseln, sondern ich sag dir Filme, du sagst, ob da Außerirdische sind. Arrival.
Da kommen Außerirdische vor.
Independence Day.
Da kommen Außerirdische vor.
2001 Odyssee im Weltall.
Nee.
Richtig. Der Marsianer.
Nee.
Richtig. Cloverfield.
Ja.
Nein.
Das ist doch ein außerirdisches Wesen.
Kommt aus der Tiefsee. Habe ich auch gedacht. Ich habe dieses Monster gegoogelt. Die Quellen sagen, es stammt aus der Tiefsee und es ist nicht außerirdisch.
Aber gab es nicht in The Cloverfield Paradox, in The Cloverfield Paradox, der dritte Teil. Es gab ja 10th Cloverfield Lane, da geht es ja um eine außerirdische Invasion, was auch zum Cloverfield-Universum kommt. Und dann gab es noch The Cloverfield Paradox auf Netflix. Da geht es doch darum, dass die oben irgendwo ich glaube, es war eine Weltraumstation oder ein Spaceship, wo sie irgendwie so Portale öffnen und dadurch landen dann außerirdische Wesen auf der Erde. Und dieses Wesen landet dann im Wasser und wird das Monster in Cloverfield. Robert, ich schwöre dir.
Was soll ich sagen, David? Ich habe recht. Kommt aus der Tiefsee.
Sorry, aber das ist doch direkt wieder eine Podcast-Frage.
Ich habe auch so ein paar. Wir warten erst zum Ende des Podcasts, warten, ehe wir die Frage stellen. Avengers.
Da kommen Außerirdische vor.
Avengers 2.
Nee.
Nee? Sicher?
Ja.
Sie kämpfen gegen Ultron, ne? Also eine Intelligenz. Aber Thor ist ein Außerirdischer.
Ach komm. Ach Blödsinn. Nee.
Ich habe hier Jein stehen. Naja, warte. Was sind denn Aliens?
Er kommt von Asgard.
Wo ist Asgard? Er ist zwar ein Gott. Ist es ein anderes was?
Ein anderer Planet. Aber das ist ja da.
Ja.
Ach, ist doch Quatsch.
Das ist doch Quatsch.
Das ist nicht.
Dir gehen die Argumente aus.
Ja, ja, okay.
Ich habe ja auch Jein geschrieben. Es soll ja ein bisschen lustig sein. Oblivion.
Oblivion spielt auf einem anderen Planeten. Aber da ist er mit diesen Kugeln beschäftigt und da ist irgendwie eine KI. Ich würde sagen, nein.
Also ich habe auch recherchiert und ich hatte dann ja, tatsächlich. War aber auch unsicher.
Ne, weil ist es nicht so, dass er irgendwie da immer diese, er ist doch auf so einer Station, also Tom Cruise, ne, und muss da irgendwie, kämpft er dann so gegen Roboterkugeln und dann stellt sich aber irgendwann, ach, ich weiß es nicht mehr. Na gut.
Gut, aber lass mal stehen, Oblivion Alien, guck mal, das, na, pass auf, wir stellen dich noch auf Hold, das recherchiere ich noch.
Ja.
Macht es dir Spaß bis hierhin?
Es macht super Spaß.
Super Spaß? Avatar.
Ja.
Annihilation, also Auslöschung.
Annihilation. Das Ding ist ja, es gibt ja diesen wabernden, dieses Ding. Das ist irgendwie ein Pilz. Und dieser Pilz verändert Dinge. Aber woher kam dieses Wabern oder dieser Pilz? War der von einem anderen Planeten? Ich sage mal ja.
Nein.
Ach, scheiße.
Der ist von der Erde. Wall-E
gibt's. In Wall-E gibt es keine Außerirdischen.
Richtig, aber krass, oder? Der Impuls ist erstmal irgendwie, ja, hatte ich das. Da war es bei mir so. The Shape of Water.
The Shape of Water, keine Außerirdischen.
Hm, weißt du, woher das ist?
Das ist der Tiefsee. Da, wo eigentlich, wo du behauptest, dass das...
Aus dem Amazonas.
Ja.
Ist das aus Amazonas. Willst du noch weiter?
Ja.
Interstellar?
Nein.
Asteroid City?
Ja.
Ja. In Form von... Wer spielt das? Weißt du aus dem Kopf?
War das Jeff Goldblum?
Ja, Jeff Goldblum. Nope.
Ja.
Ich bin echt unsicher, ne? Also man sieht man hat ein Raumschiff oder man hat...
Willst du schon spoilern? Also ich würde nicht...
Nope?
Ne, ist ein Jahr alt.
Nein, was? Ja, okay. Spoilern? Also ich bei Nope habe ich so Jein drin. Ich bin so ein bisschen unsicher. Ne? Also man...
Man erfährt nicht, wo diese Kreatur herkommt, ne?
Ja.
Ja, gut, dann ist Jein vielleicht die richtige Antwort.
Gremlins.
Nein.
Doch.
Das sind keine Außerirdischen.
Die sind aus Alien-Technologie vom Planeten Enz entstanden.
Das wird niemals in einem der Filme erzählt. Oh. Niemals. Das ist Lore, die kommt überhaupt nicht in diesen Filmen drin vor. Das ist super quatschig. Gremlins sind auch mythologische Wesen. Die basieren ja darauf, dass war das nicht im Zweiten Weltkrieg, dass die Maschinenmänner an Bord von so einem Flugzeug gesagt haben, ey, da ist ein Gremlin in der Maschine, wann immer irgendwie was kaputt gegangen ist. So, das ist so ein geflügeltes Wort gewesen und Gremlin ist, glaube ich, so eine mythologische Kreatur gewesen.
Recherchieren wir nochmal.
Aber hättest du das nicht vorher recherchieren können?
Ey, nein, ich habe dir doch gesagt, was ich recherchiert habe, aber du stößt hier gleich auf mit völler Wut.
Das steht.
Ja, ich hatte gefunden, dass die aus Alien-Technologie vom Planeten Enz.
Das habe ich noch nie gehört.
Okay, aber ey, mach ich.
Alles klar.
Aber ich merke schon, bist ja hier richtig on fire. Sollte jetzt spaßig losgehen. Don't Look Up.
Nein.
Doch.
Ach so, ganz am Ende.
Ja.
Ah, in der After-Credit-Scene oder so, ne?
Ja, dachte ich auch richtig gemein. Aber ja. Meryl Streep wird gefressen von so einem Vogelvieh. Pixels.
Boah, ich weiß, Pixels ist so kacke gewesen. Ja, ich komplett aus dem Gedächtnis gestrichen.
Dachte ich auch mal, ich nehme mal sowas.
Ich sage, diese, da kommen doch Wesen auf die Erde, ja.
Ja, ist korrekt. Und Moon.
Der auf dem, der mit
Sam Rockwell.
Ich sag mal ja.
Nee.
Nee. Was ist denn? Er ist doch dann.
Er ist dann mit sich Klon, genau. Das ist da oben. Das ist es. Okay. Das war Spiel 1, David.
Also, oh.
Spiel 2. Bist du bereit?
Ja.
Zusammen zu. Hast du The Continental angeguckt, die erste Folge?
Nee.
Ach so, wir wollten heute drüber reden.
Nee, ich dachte so, das wollte ich dir eigentlich noch sagen, weil nur eine Folge rausgekommen ist.
Von drei.
Sind das nur drei?
Ja.
Drei?
Ja, eine von drei. Und die geht auch 90 Minuten.
Oh, nee, da, dann habe ich, das habe ich, ich dachte, das wäre eine ganz normale Serie, wo normalerweise reden wir da ja immer so zur Mitte der Staffel höchstens drüber. Nee, dann habe ich dich im Stich gelassen.
Wollte er mir noch sagen. Okay, lass uns trotzdem ein Spiel noch dazu spielen. Mhm. Und zwar abwechselnd du und ich Filme, in denen ein Hotel oder eine Herberge eine schon relativ prägnante, mindestens eine Szene dort, wo man weiß, okay, das ist auf jeden Fall. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
So, soll ich anfangen oder du?
Shining.
Grand Budapest Hotel.
Hotel Mumbai.
Dann könnte ich Asteroid City nehmen.
Bad Times at the El Royale.
Ja, sehr gut. Zimmer 1408.
Motel.
Hostel.
Hostel ist kein Hotel.
Na, was, ich habe gesagt, oder so, Herberge.
Anfang,
so
stimmt,
diese,
Anfang, ja. Wie hieß denn dieser eine Film, wo dieses Pärchen kommt in ein Zimmer und stellt dann fest, dass da Snuff-Filme gedreht werden? War das Motel oder?
Boah, aber bei Snuff denke ich immer nur in 8mm.
Identity?
Ja, das ist nicht Snuff-Filme, da geht es darum, dass sie.
Genau,
aber Identität.
Ich glaube, Motel, ich meinte gerade Motel und Identity fiel mir dann danach ein. Aber ich sage
okay.
Identity.
Ich bin voll fies. John Wick.
John Wick 2.
Nein, Franchise ist Franchise, nee. Der ist raus.
Ja, das kann, du kannst dich die Regeln mitten
wie?
Im Spiel festlegen.
Wie? Das dachte ich, ist klar. Okay, John Wick 4.
John Wick 3.
dann nehme ich The Greasy Strangler, mein Lieblings-Trash-Film. Da sind sie in dieser...
Dann nehme ich, wie hieß denn dieser Michael J. Fox-Film? Da spielt er ein Concierge zum Verlieben.
Oh, Kevin allein in New York.
Ach, scheiße. Boah, es gibt diesen einen Film von Steven Soderbergh, da mit Gina Carano, der heißt Haywire. Haywire, da ist sie auf dem Hotelzimmer und prügelt sich mit, ich glaube, Michael Fassbender ist das gewesen. Aber es kann auch sein, dass ich das mit dem Zoe Saldana-Film durcheinander bringe. Aber ich glaube, es war Haywire in einem
Boah,
Hotel.
Ich hatte gerade noch einen richtig wichtigen...
Hotel Transylvania.
Hotel Transylvanien 2.
Ja. Hotel Transylvanien 3.
Die haben keinen vierten gemacht, glaube ich. Oh nein, das sind Serien. Schaut auf mein Hotel. In welchem Film wird das gesagt?
Oh, ich habe noch zwei.
Du hast noch zwei?
Ja.
Ach nee, Serie ist, ich will auch immer so Norman Bates hier Psycho sagen, aber das ist ja im Film ein Haus und in der Serie ist es ein Motel Bates. Pass auf. Das wirst du abstreiten, aber ich finde schon. Hateful Eight. Das ist eine Herberge, wo die nämlich unterkommen wollen im Schneesturm.
Ist
von
das
Tarantino.
Nicht? Ja. Aber dann bleiben wir bei Tarantino, From Dusk Till Dawn.
Ja.
Ganz am Anfang. Wieso sagst du nicht Psycho?
Na, ist das nicht sein Haus? Oder betreiben die ein Motel
da
drunter?
Das ist doch ein Motel. Ja.
Ah, ich war mir unsicher, weil ich hatte in der Serie, war mir so prägnant, das Motel Bates, dass das. Ah, ich wusste, okay, dann nehme ich Psycho.
Psycho 2. mir ist noch eingefallen, Force Majeure, das ist dieser Film.
Hier Höhere Gewalt, den es auch im Remake dann gab mit Will Ferrell.
Genau, mit Down, ich weiß nicht mehr, irgendwas mit Downpour oder so.
Mit der Lawine.
Will Ferrell, mit der Lawine.
Eigentlich irgendwie auch Triangle of Sadness. Ich meine, das ist eine Art schwimmendes Hotel, oder?
Ach, jetzt wird es ja
komm,
weird.
Also, nee, das nee, ist nee, eine Kreuzfahrt, ist ein,
Boot, ist ein
schwimmendes
Hotel.
Ja,
ist ein Boot.
Eine Herberge.
Ist ein Boot. Ein Zelt ist auch eine Herberge, dann können wir jetzt mit Zelt
Castaway.
Ja, die Insel ist eine Herberge.
Ich fand's schön, mir hat Spaß gemacht, das ist das Wichtigste beim Spiel.
Ja, das stimmt.
Mann, aber da war da noch eine Sache, die ich ganz cool fand, die habe ich jetzt überhaupt nicht mehr
ich
im Kopf.
Ich wette, die Leute werden gerade Sturm laufen zu Hause oder beim wo auch immer ihr den Podcast hört.
Wie könnt ihr das nicht gesagt haben?
Ist doch ganz klar, Hotel, es gibt tausende Filme, wo die irgendwo in einem Hotel unter...
Ja, aber so, weißt du noch, dieser mit Dave Bautista, wo dieses Ding...
No Country for Old Men. Ja, stimmt, wie hieß denn der? Hotel Artemis, ne? Nee, ja. Nicht. Artemis ist dieser Porno.
Nee, der ist nur Artemis.
Artemis.
Nee, heißt der...
Doch, der hieß irgendwie Artemis, aber es gibt auch einen Bordell bei uns in Berlin, das heißt Artemis.
Ja, ja, das größte Europas ist das.
Ist es das größte Europas?
Ich glaube, es ist das größte Bordell Europas. Nee, das ist die größte Saunalandschaft mit Wellnessbereich angeschlossen ist.
Und wo man dann und aber Buffet, auch eine erotische Massage...
Und Buffet bis 5 Uhr morgens.
Wo Frauen nicht rein dürfen. Doch, Hotel Artemis war das.
Ja, ja. Okay, doch.
Oh Gott, ja, wir kennen aber auch viel zu viele Filme und das vermischt dann alles. Aber belassen wir es dabei. Ich fand das schön.
So.
Das zweite auf jeden Fall. Das erste ist, glaube ich, bei Aliens. Da kann man sich zu sehr streiten, wo kommt die jetzt eigentlich her?
Das mit den Gremlins muss noch recherchiert werden.
Auf jeden Fall, weil das habe ich in den Filmen zumindest nicht gehört. Gibt es eine Serie? Gibt es ein Spiel? Gibt vielleicht Bücher? Weil Planet Ends.
Weißt du, wer ein interessantes Comic jetzt rausgebracht hat?
Nee.
Hier.
Keanu Reeves mal wieder?
Soll verfilmt werden vielleicht auch.
Jamie Lee Curtis spielt,
Mother Nature. Soll wohl ziemlich brutal sein. Es geht um eine Ökoterroristin und die Natur quasi, die zurückschlägt.
Und das hat
sie Menschen sehr brutal. Ja, sie hat eine Idee gehabt und hat sich von einem Freund, der Sohn, der Drehbuch studiert hat, die haben zusammen so einen Graphic Novel entwickelt und dann vielleicht wird er auch aus dem Film mit Jason Blum mit an Bord als Produzent. Mother Nature.
Klar, mit wem sonst?
So, und damit herzlich willkommen zu zwei wie Pech und Schwafel.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
So, wir haben ein paar Sachen heute mitgebracht. Aliens, künstliche Intelligenz und Fußball.
Und Spinnen. Ja, ich habe noch ein paar Dokus gesehen, aber ich glaube, da rede ich jetzt dann heute nicht, weil wir wollen noch ein anderes Thema besprechen. Aber womit fangen wir denn an?
Wochenendrebellen
habe ich heute gesehen. Filmstarts hat einen Podcast gemacht, warum das deutsche Kino doch gar nicht scheiße ist, am Beispiel von Wochenendrebellen. Jetzt sagst du gerade eben, Wochenendrebellen hat dir aber gar nicht so gut gefallen.
Ja, das ist richtig. Brauchst du die Geschichte nochmal so?
Nee, bitte nicht. Auf gar keinen Fall. Ja. Ich fand den Trailer wirklich unterirdisch.
Ja, wahre Geschichte, die waren noch vor Ort, der Vater und der Sohn tatsächlich. Der Sohn, der Autist ist und Asperger-Syndrom hat.
Ja.
Und die quasi einen Roadmovie haben, um den Lieblingsverein zu finden, Fußballverein. Und jedes Wochenende unterwegs sind, damit der Junge sich in der Schule mehr anstrengt. Also Marc Rotemund, der hat ja so Filme gemacht wie, weiß nicht, Harte Jungs, Knallharte Jungs, Heute bin ich blond, mein Blind Date mit dem Leben. Der erzählt hier einen Film von einem Vater und einem Sohn, der durch eine richtig guten jungen Darsteller, Cecilio Andresen, deswegen funktioniert, weil der auch diesen Autismus und weil der, wenn ihm was zu viel wird, der braucht ganz klare Routinen, ganz klare Abläufe und Regeln. Und wenn die gebrochen werden, und das kann schon sein, wenn er einen Teller Nudeln mit Soße bekommt, darf die Soße die Nudeln nicht berühren, die Pasta berühren. Weil sonst sagt, das ist Chaos in seinem Kopf, und dann schreit er halt rum und flippt aus, wo man sogar so leichte Systemsprenger-Vibes bekommt. Also der knallt wirklich richtig raus in der Leinwand, wo ich so dachte, oh, der hat krass Energie und krass Kraft. Und deswegen funktioniert diese Verbindung vom Sohn zum Vater ganz gut. Aber Florian David Fitz, der hier den Papa gibt, der wirkt so angestrengt und es wirkt so unecht, dass es jemand ist, der eher belastet ist mit dem Autismus seines Sohnes, als dass diese Liebe auch mal im Vordergrund steht. Aber was bei diesem Film sehr schwierig ist, er hat ein paar schöne, herzliche Momente, aber erstens, der kommt zu einem Finale, was so überhaupt nicht an irgendeine Realität passt, wo alles so aufgebauscht wird und am Ende im Grunde auch dieser Junge, der nichts dafür kann, dem dann auch noch Schuld beigemessen wird, damit man so einen Konflikt heraufbeschwört, wenn der Vater seinen Sohn meckert, du bist schuld an dem und dem, was so gar nicht geht. Und was ich aber viel schlimmer finde, ist, ich finde, er hat so eine Message, damit er für das breite Publikum funktioniert, die so aussagt, hey, wenn du deine Grenzen überwindest, die du halt mit Autismus hast und die du nicht einfach überwinden kannst und ein wenig in Anführungszeichen heilst, dann kannst du doch glücklich werden. Mhm. Und das ist, finde ich, äußerst unangenehm. Okay, weißt du, wenn der Junge auf einmal unter 70.000 Fußballfans, es fällt ein Tor und dann schüttet ihm einer aus Versehen Bier in den Rücken und das ist für ihn das Schlimmste auf der Welt, weil das für ihn Keime und eklig und so weiter ist, dann aber sich überwindet und sagt, er findet aber den Moment so schön, dass er das ertragen kann, finde ich das heißt, eine sehr schwierige Message.
Dank des Fußballs besiegt er die Krankheit und erst dann...
Nee, er besiegt trägt die Krankheit nicht, aber der Film suggeriert, dass er erst dann irgendwie, dass erst dann die schönen Momente entstehen, wenn er das überwindet, was er eigentlich ist.
Genau, aber überspitzt ist es das ja. Ne? Da einmal mit Bier übergossen werden und schon bist du kein Autist mehr. Das habe ich irgendwie in dem Trailer, zumindest glaube ich, das entnehmen zu können. So ein Trailer ist natürlich immer nur ein kurzer Einblick, aber was mir direkt aufgefallen war, ist, dass der Florian David Fitz und der Kinderdarsteller nie so eine Chemie haben, wo man denen auch nur zu einer Sekunde im Trailer zumindest abnahm, dass die wirklich Vater und Sohn sind. Und das ist so, das fällt mir immer auf. Gerade wenn ich mit Kali zum Beispiel auch Filme gucke und ich weiß ja, wie die zum Beispiel als Mutter ist. Ja, und da denke ich immer so, krass, also die haben, manche Eltern in diesen Filmen haben ein Nicht-Verhältnis zu ihren Kindern. Klar, solche Familienverhältnisse gibt es. Aber hier in dem Trailer hatte ich wieder direkt das Gefühl so, da kommt ein Fremder rein, sieht dann, da sitzt eine Mutter mit ihrem Jungen und er spricht dann mit diesem Kind. Und das fand ich das schon ganz. Ist das so im Film auch? Haben die eine Chemie miteinander oder ist das?
Naja, es gibt vor allem, es gibt die Mutter der Familie, die wahnsinnig wenig Screentime hat, Aline Tetzel. Da merkst du als einziges, das ist eine Mama, die sich kümmert und die überfordert ist damit, dass sie ein Neugeborenes hat und einen Jungen hat mit Autismus, dass sie auch mal einfach Ruhe braucht zum Durchatmen, ein bisschen um für sich zu sein. Und die spielt das aber mit ihren vielleicht 8 Minuten Screentime so viel mehr als Florian David Fitz, den ich eigentlich wirklich schätze, das kann. Das liegt ihm einfach nicht. Der im Grunde lieber Karriere machen möchte und schon auch sagt, so, ich will für meinen Sohn da bleiben, aber es wirkt so, als spielt jemand eine Idee von einem Vater als einen Vater. Und das ist einfach zu weit weg. Und wenn diese Bindung nur in eine Richtung funktioniert, dann verliert der Film dadurch wahnsinnig. Ja. Und vor allem, ich merke das auch wieder nach 2 Tagen sehen, da bleibt nicht so viel hängen. Und für alle, die den Film gucken, ich meine, der heißt Wochenendrebellen und da kommt sehr viel Fußball im Trailer vor und sich sagen, ey, ich habe auch Bock, weil ich Fußballfan bin. Das könnte ein Hook sein. Mhm. Da kommt deutlich weniger Fußball drin vor, als ich gedacht hätte. Für die, die es wirklich interessiert. Also ich fand den Film, der hat hier und da seine herzlichen Momente und ich sag mal, kennst du das, wenn man auf dem Zeugnis stehen hat, er war stets bemüht? Mhm. So ungefähr fühlt es sich so ein bisschen fühlt es sich an bei Wochenendrebellen. Das ist kein Vollreinfall, aber richtig dolle fand ich das nicht. Also da würde ich denken, da werden sich Dinge wie Lehrerzimmer deutlich mehr lohnen. Und für nach wie vor besonderen Beton, keine Ahnung, wann wir den nächsten so guten deutschen Film dann bekommen werden.
Ja, mal gucken. Lass uns über den Alien-Film sprechen. Und das ist einer, die Tage habe ich erst wieder bei Twitter gesehen, Guillermo del Toro hat ihm empfohlen. Ich hatte eine Kritik geschrieben, daraufhin haben die Leute gemeint so, was, echt? Ich fand den spitze. Und ich war von No One Will Save You, der diese Woche auf Disney Plus gestartet ist. Und es ist so ein 20th Century Fox Ding gewesen. Und wie üblich bei diesen 20th Century Fox Filmen, Disney hat diese Marke ja irgendwann mal gekauft. Man hat immer das Gefühl, alles, was von denen kommt, was nicht Avatar ist, wird dann direkt abgeladen irgendwo. Wobei
außer es gibt die Searchlight-Filme, die einen Oscar Peele haben. Genau. Die nehmen sie dann auch noch mit.
Wobei ich gerade überlege, ist The Creator auch ein Fox-Titel?
Ja, ist ein Fox-Titel.
Ist ein Fox-Titel? Ja. Naja, aber No One Will Save You war dann wohl zu klein. Man muss auch sagen, so eine Alien-Home-Invasion-Nummer. Es wirkte für mich sehr, auch im Trailer schon, wie als hätte jemand Signs genommen, also diesen M. Night Shyamalan-Film mit Mel Gibson und hätte gesagt, das jetzt nochmal plus 300, also nicht der Film,
okay,
sondern
war
einfach
auch so
300.
Das plus Sparta!
Nee, so 300% überdreht, so wirkte es für mich. Und ich weiß nicht, kennst du den Film? Im Englischen heißt er Fire in the Sky. Das ist so aus den 80ern gewesen. Ich gucke mal ganz kurz, wie der auch hieß.
Ich würde jetzt immer stolz übrigens sagen, wenn ich was nicht kenne. Nein.
Ja, aber den empfehle ich, weil Fire in the Sky, das ist so ein TV-Film gewesen, der in den 1993 kam der. Mit Robert Patrick unter anderem, also der den T-1000 gespielt hatte. Und darin geht es darum, dass so auch so eine ländliche Gegend wird von Aliens und Obduktionen, sagt man Obduktionen?
Ja.
Ja.
Was meinst du, Obduktionen? Nee, die werden heimlich. Eine Obduktion ist, wenn man Menschen aufschneidet, um zu gucken, wie sie gestorben sind.
Ja.
Von Obduktionen?
Ich meine Abduction. Ich habe einfach das englische Wort genommen und habe es versucht zu übersetzen.
Ich dachte gerade, ja, das Wort existiert, aber wie sollen mich Obduktionen heimsuchen?
Wie sagt man Abduktion? Was ist denn das deutsche Wort?
Also ganz ehrlich.
Entführung einfach nur?
Ich kann es dir.
Ja, gut.
Wollen wir mal dein englisches Wort und Deutsch eingeben bei Google?
Gib doch mal Abduktion ein, vielleicht gibt es das ja wirklich. Weil im Englischen heißt es so.
Abduktion, Wörterbuch, das Bewegen eines Körperteils von der Körperachse weg.
Ist dasselbe, wie ich finde. Also, wir sagen jetzt Abduktion. Fire in the Sky ist bekannt dafür geworden, weil es eine Szene beinhaltet, da wird dann halt jemand wirklich auf das Alien-Raumschiff hochgebeamt und ja. liegt dann da auf so einem Tisch. Also im Grunde das ausformuliert, was so in zahlreichen Alien-Stories immer wieder von Leuten erzählt wurde. Aber auf so eine sehr düstere und sehr dunkle Art und Weise so erzählt. Und deswegen blieb dieser Film im Gedächtnis. Und No One Will Save You erinnerte mich in Teilen daran und ganz viel dachte ich auch so, oh, ist ja wirklich wie Science, aber ich fand den leider ziemlich blöd. Ich hab gar nicht das darin gesehen, was Guillermo del Toro und meine Zuschauer mir immer wieder erzählt haben. Ich fand vor allem das Alien, das Creature Design, das fand ich so, das war wie auf, einmal Buch aufschlagen und dann hat man da so ein Bild von den
Greyman. Das Gray war Man. So gezielt an die 50er-Jahre-Sichtungen angelehnt.
Ja, genau, und das mag eine Hommage gewesen sein, aber ich fand so, oh ja, das hat man jetzt wirklich einmal zu oft gesehen. Dafür braucht man einfach nur die Serie Akte X durchskippen. So, dann fand ich aber wirklich skurril diese Entscheidung, den Film ohne Dialoge stattfinden zu lassen, was dazu führte, dass die Hauptdarstellerin, die ich richtig toll fand in Booksmart, die reagiert dann auf Situationen nicht, dass sie auch mal mit sich selber sprechen würde. Und das fand ich super unrealistisch, weil Menschen sprechen mit sich selbst. Ne, wenn du aus dem Fenster guckst und da siehst du etwas, was dich nervt, dann sagst du auch mal, was ist denn das jetzt?
Ich mach das nie.
Du redest nie mit dir selbst.
Ich finde das immer so weird, wenn andere das tun. Also ich verstehe, woher das kommt.
So ein lauter Ausspruch?
Also nee, ich rede mit den Katzen. Aber ich habe auch immer wen um mich rum, weil ich immer Katzen oder Hunde habe. Und wenn jetzt was passiert, dann sage ich, Kubi, was ist denn da los? Also ich rede immer
Also wenn mir
immer
was mit, runterfällt, sage ich auch mal, oh Mann.
Echt?
Ja, nee. Das sagt man doch.
Mach ich? Nee. Nein? Nee. Ich glaube, dass das viele Menschen tun, aber ich glaube auch, dass das viele nicht tun. Frage für die Podcast-Folge. Redet ihr mit euch selbst?
Damit meinen wir jetzt nicht mal sowas, so dass man wirklich ganze Gespräche mit sich führt, was ja auch nicht unüblich ist für manche Menschen, aber also so Situationen.
Aber auch nicht so tottern, wenn man, es gibt ja Leute, die also, sind wütend und die.
Sei es nur hä zu sagen, wenn man eine Situation hat.
Nein, nee, so rausgrunzen, hä? Das ist schon. Naja, aber okay, das macht sie auch ein bisschen hier in dem Film. Nee,
ich fand
so.
Was ich schrecklich bei ihr fand, war Situationen, wo sie genervt ist, macht sie so. Oh, oder. Und das ist so drüber geactet, weil ich dachte, dann lass sie doch reden. Also wenn ihr einfach nur dieses Gimmick erzwingen wollt, dass sie nicht redet, aber sie dann dafür halt einfach so super expressiv acten lasst, wie auf so einer Theaterbühne, damit es hinten in der letzten Reihe auch noch einer mitbekommt, wie sie jetzt fühlt. Ah, das fand ich komisch. Und was ich richtig daneben fand, war, dass diese Aliens offenbar vom Planeten Stupidus gekommen sind und bei den vielen, vielen Lichtjahren, die sie geflogen sind, komplett vergessen haben, dass sie Lichtraumtechnologie erfinden können, aber dann, sobald sie mit einem Besenstiel konfrontiert werden oder mit einer geschlossenen Tür, aber vor allen Dingen mit einem Auto, wo sie sich drin verkeilen könnten, dann ist vorbei. So, da endet dann die Alien-Invasion dann regelrecht und da ist dann ein Mädchen
aber
in der Lage.
Tut sie das?
Nein, aber okay. Ich fand es sehr skurril, dass sich irgendwie mehrere Aliens an diesem jungen Mädchen
aber
abarbeiten.
Aber sind wir mal ehrlich, wir Menschen sind auch irgendwann so weit, andere Planeten zu besuchen, ferne Galaxien, und hier haben wir auch nicht gerade die hellsten Exemplare.
Das ist richtig. Mir schrieb auch jemand und der Kommentar, der hat mich zum Denken gebracht, weil er meinte, ey, überleg mir, wir sind zum Mond geflogen und da stehst du dann halt da rum und weißt nicht, was du machen sollst. Und es gibt ja zahllose Videos von Astronauten, die dann gestolpert sind und ständig hinfallen, weil sie in dieser Umgebung halt völlig neu sind. Aber also ja, da dachte ich so, wenn du das überträgst auf die Aliens, die zwar krasse Technologie.
Es liegt ja diese Annahme immer irgendwie da, dass Außerirdische massiv intelligenter sind als wir, sonst könnten sie uns gar nicht erreichen.
Ja,
ja, aber vielleicht halt in ganz bestimmten Bereichen. Also
du meinst, dass sie inselbegabt sind und nur
krasse Raumschiffe bauen können? Naja, sie haben ein eigenes Umfeld und eine eigene Umwelt und vielleicht auch eigene Elemente und auch eine ganz eigene, weiß ich nicht, Logik, Wahrnehmung, was auch immer. Ne? Ja. Und dann kommen sie her und denken, was zur Hölle?
Glaubst du eigentlich, dass es Aliens gibt? Hast du das mit dieser Mexiko-Nummer da mitbekommen?
Ach so, wo also dieses Jahr ist auf jeden Fall richtig viel zum UFO-Thema generell los, habe ich mitbekommen. Ja. Aber rein, das ist ja eine Wahrscheinlichkeitsgeschichte. Ja, ne, logisch. Okay. Also finde ich, ne, du hast dieses, wenn du immer dieses Rauszoom machst, unser Sternsystem, Galaxie, Milchstraße, und dann gehst du immer weiter raus, aber Milliarden oder Billionen Planeten.
Also ich könnte mir vorstellen, dass es bakterielles Leben vielleicht irgendwo gibt, aber ich glaube auf gar keinen Fall gibt es intelligentes Leben irgendwo.
Wir können doch,
weißt nicht
du,
mal auf der
du musst
Erde.
Dir das ungefähr so vorstellen, wir sind jetzt hier in Berlin und auf unserem Tisch hier steht ein Wasserglas. Ja?
Ja.
Und wir können ungefähr, was wir beobachten können im Weltall, ist dieses Wasserglas. Und den ganzen Rest von Berlin haben wir noch gar nicht gesehen.
Aber es ist ja alles nur Theorie. Es gibt die Theorie, dass das Universum sich ausbreitet. Es gibt die Theorie, dass da unzählige Dinge sind, die wir halt nur nicht sehen können. Und
ich finde die Frage viel spannender. Ist es beruhigender, wenn es da draußen was gibt? Oder ist es beruhigender zu glauben, wir sind die Einzigen?
Genau, und das finde ich, das macht mir an Space-Filmen, also alles, was mit Science-Fiction zu tun hat, aber vor allen Dingen Space- oder Cosmic-Horror-Filmen, macht das am meisten Spaß. Und das ist eine Sache, die No One Will Save You komplett für mich misslungen ist. Die zeigen sehr, sehr früh die Aliens, die Katze ist schnell aus dem Sack.
Mhm.
Was sie ganz gut hinbekommen, ist eine Atmosphäre zu erzeugen, aber ich fand, dass sich die Figuren und die Aliens unglaublich dümmlich verhalten haben. Sie selbst hat auch einige Entscheidungen getroffen, wo ich dachte, warum macht man das jetzt? Ne? Also es gibt gleich am Anfang so eine Szene, wo ich dachte, warum rennt sie jetzt nicht weg? Und irgendwann kommt sie dann aber an Punkt, sie rennt an Punkt A weg, will nach Punkt B, kommt aber dann wieder an Punkt A an. Und ich fand das Drehbuch seltsam. Und daraus wird dann so eine Invasion der Körperfressernummer dann irgendwo auf einer gewissen Ebene, um dann am Ende in ein Finale zu münden, wo ich wirklich da saß. Und ich meinte zu Carly, hast du verstanden, was die machen wollen? Ich habe in deiner Kritik gelesen, du meintest auch so, hä? Oder dir ging es nicht ähnlich?
Na, du kannst auf jeden Fall sehr viel interpretieren. Und ich glaube, das ist für mich, was am schwierigsten ist. Also erstmal die ersten 20 Minuten finde ich zum Beispiel richtig gut. Wie die da so übel rigoros reinplatzen bei ihr ins Haus und das sofort losgeht, dachte ich so, oh, das finde ich irgendwie cool, dass es mal wirklich straightforward losgeht. Und dann wurde es für mich auch so ein bisschen missverständlicher, weil der Film macht ja, und das finde ich eigentlich viel komplizierter, so eine Traumaebene auf die ganze Zeit. Diese Frau hat ein Trauma, die ganze kleine Stadt, in der sie lebt, scheint sie nicht zu mögen. Und auf diesem Trauma basierend scheint der Film darauf. Und jetzt würde ich eher auch ein bisschen spoilern, weil das ist Interpretation, weil du kannst es nicht spoilern, weil es nur Interpretation ist. Dass diese Alien Besitz über einen ergreifen, indem sie uns brechen. Oder indem sie uns an unseren düstersten Moment führen und ab diesem Punkt der Schwäche anscheinend unser Wesen übernehmen können. Ich glaube, am Ende sind wir an einem Punkt, wo man den Kampf gewinnt oder verliert gegen sich selbst.
Ja, das hat viel mit der eigenen Psyche zu tun, aber das hat sich für mich nicht ganz ergeben, so, weil es gibt gleich am Anfang eine Szene, die war so random reingeschnitten. Da übt sie das Lächeln und das Winken vor dem Spiegel. Und darauf wird nochmal zurückgegriffen im Verlauf des Films. Und das hat für mich noch keinen schlüssigen Sinn ergeben. Vielleicht sollte es das auch gar nicht. Ich hatte von vielen Leuten, die mir geschrieben haben, dass sie den mochten, gelesen, dass es eher für sie so ein Exempel für gute Atmosphäre, für dichtes Erzählen und vor allen Dingen für ein gutes Tempo ist. Für Leute, die endlich auch mal wieder so eine Alien-Invasionsgeschichte haben wollten, aber eher so ein bisschen klassischer. Und da mag das funktionieren. Bei mir ist das gar nicht angekommen. Das sah leider für mich oft ein bisschen aus wie eine Akte X-Folge. Also jetzt nicht optisch, weil der war wertig gemacht. Aber das war wie Science in dümmlich und ohne den familiären Kontext und den, Shyamalan hat da ja immer noch so ein bisschen einen philosophischen Ansatz drin, ohne diesen Unterbau, und es hat mir nichts gegeben.
Für mich fing er zumindest stark an, baute aber dann wirklich kontinuierlich ab, und das ist dann immer das Problem hinten raus. Wenn es hinten raus nicht funktioniert, dann ist es nichts. Aber gut, ey, ich find's aber ganz gut, dass diese Filme da irgendwo anscheinend bei Disney Plus existieren. Hätte ich gar nicht damit gerechnet, dass sowas noch rauskommt. Disney hat übrigens ja sowieso ziemlich Struggle dieser Tage, ne?
Ja.
Hast du mitbekommen? Den rennen nach und nach Führungspersönlichkeiten weg. ABC überlegen sie zu verkaufen. Weiß nicht, sieht nicht so gut aus bei denen.
Ja, ja. Können wir mal, glaube ich, eine eigene Folge über Disney machen. Das würde, wäre ganz gut, das mal durchzurecherchieren, weil es da auch viel wieder Blödsinn gibt. Ich habe erst gestern wieder irgendein deutsches YouTube-Video gesehen, wo jemand meinte, ja, die Wokeness, die zerstört Disney. Und das ist halt einfach nicht wahr.
Aber deren Zahlen müssen einfach wirklich schwierig sein. Wenn du bist durch Berlin gelaufen bist, die letzten drei Wochen, stand ja überall Disney Plus für 1,99 bis 20. September kaufen.
Ja.
Und wenn Streamer solche Preisangebote machen muss, also da geht es ja dann um Quartalszahlen und um Aktien.
Das ist ja nicht nicht nur Disney-Filmen, das sind ja auch die Vergnügungsparks und so. Ne? Da passiert seit Jahren Missmanagement. Und dieses Missmanagement müsste man mal durchleuchten. Und das ist viel zu einfach zu sagen, naja, Ariel, die Meerjungfrau, hätten sie das mal nicht gemacht, dann wäre es anders aussehen.
Das ist, wenn du die Basis nicht verlierst. Na, die wachsen ja nach. Und wenn du die Kinder, also gerade so ein Modell wie Disney oder McDonald's oder was auch immer, die sich ja früh an die Kinder versuchen zu schmiegen, damit sie ein Leben lang ihr Publikum haben, kriegen ja Sachen, Krisen, die sie jetzt spüren, Dinge dann oft schon 10, 15 Jahre eventuell zurück.
Ne? Na, Disney war ja mal so ein Konzern, die haben in meiner Jugend, genauso wie in deiner, du sagtest mir ja immer
König der Löwen.
Bei mir war es Ariel, die Meerjungfrau. Und es wird, ich glaube, jeder, der uns zuhört, wird einen Disney-Film nennen können, der mit seiner Kindheit geprägt
hat. Gina würde jetzt wahrscheinlich Mulan sagen.
So, jetzt weggemahlen ein Kind auf, also klar, unsere Tochter zum Beispiel, die ist groß geworden mit, weil Disney, Carly ist ja auch wie so eine kleine Disney-Prinzessin und die Kleine ist dadurch natürlich über sie damit in Kontakt gekommen und sieht jetzt aber eigentlich, wenn sie jetzt mit ihren 9 Jahren ins Kino gehen würde, um neue Erfahrungen zu sammeln, dann bekommt sie ja nur hässliche Remakes von alten Erfolgen, an die wir uns noch erinnern können. Ja. Diesen neuen Footprint, den hinterlässt ja Disney nicht mehr. Und damit haben sie die Basis verloren. Man guckt nur noch zurück, man sagt, hier ist nochmal Star Wars. Für alle die, die 1979 oder wann der erste gekommen ist, schon dabei waren. Hier ist nochmal Marvel. Und auch dieses Franchise ist jetzt über 10 Jahre alt. Ne? Und das muss man sagen, dieses neue machen. Das passiert gar nicht mehr.
Ja. Also wenn du gerade so guckst, für Kinder ist es am meisten Paw Patrol und Ladybug. Ne, das wird die ganz kleinen bis 6-Jährigen. Und dann hast du diese Lücke. Ich weiß nicht, ob man sich an Elemental so satt sehen kann, dass man sagt, das ist mein Lieblingsfilm.
Ich hatte den oder die Tage Soul, der so erwachsen weil der jetzt ist. Auf Disney Plus gelaufen ist und merkte, schon im Intro hat der mich verlassen. Das ist wirklich...
Aber der läuft im Kino und der läuft und Leute, macht jetzt seine 2 Millionen Zuschauer die Woche wahrscheinlich voll. Mhm. Also der hat ja nochmal ganz schön am Ende...
aber auch da weiß ich die Alternativen meiner Ansicht
nach. Ja, das kannst... Ja, ja.
Nicht gibt. Ja. Also du hattest zwar Turtles, aber Turtles richtet sich ja auch ist auch so eine Marke, die ist zwar nicht tot zu kriegen, aber ja, ihren Zenit hatte sie in den 90ern.
Und Spider-Man war zu erwachsen, der Film.
Ja.
Nimona läuft auf Netflix, dann dieses Ruby taucht ab oder jetzt kommen wieder die Trolls zurück. Weiß ich nicht, die haben irgendwie die jüngere Zielgruppen fast noch. Naja, mal gucken, wie so eine Animationsfilm.
Da müssen wir mal, glaube ich, mal eine eigene Folge zu machen.
Lass uns doch mal über den neuen Gareth Edwards-Film reden, auf den wir uns beide sehr gefreut haben. Den haben wir die Woche auf IMAX-Leinwand in Originalsprache gesehen, also eigentlich die Traumkombination.
Ja.
Und haben wir geguckt.
Du fängst es so an wie Filme, die wir normalerweise scheiße fanden. Aber ich glaube, keiner von uns beiden fand den scheiße.
Nein,
und trotzdem
nein,
sind wir dieses Mal unterschiedlicher
Meinung.
Wir
sind trotzdem dieses Mal unterschiedlich. Ich habe heute lange Kritik, auch Text geschrieben, nochmal drüber nachgedacht viel. Und ich komme auch nicht zu einem anderen Punkt tatsächlich.
Wir hatten letzte Woche nur kurz gesprochen. Und um jetzt nicht zu viel zu verklausulieren.
Ja.
Ich fand ihn brillant, also richtig toll. Und du warst derjenige, der meintest,
ich sag mal so,
ist ja verdrehte Welt, aber wir haben nicht wirklich gesprochen, warum. Deswegen, jetzt möchte ich das.
Also, meine Headline ist so ein bisschen Spektakel mit Makel. So, ja.
Aha.
Und ich hole die Leute trotzdem ab, worum es geht.
Mach
erstmal. Der Film spielt ungefähr, wenn ich mich richtig erinnere, 40 Jahre in der Zukunft. Und in den 60ern, glaube ich.
Ich bin ja leider 5 Minuten zu spät gekommen. Das heißt, ich habe den ganzen Anfang verpasst.
Okay, der spielt ungefähr 40 Jahre in der Zukunft, zu einem Zeitpunkt, als vor 10 Jahren künstliche Intelligenz eine Atombombe in Los Angeles gezündet hat. Eine Massenvernichtungswaffe. Und in dieser dystopischen Welt, in der inzwischen ein Krieg zwischen Menschen und KI ausgebrochen ist und die Menschheit durchaus auch die Mittel hat, die Oberhand in diesem Krieg zu gewinnen, ist die Aufgabe eines Ex-Agenten, der unter einem Trauma auch leidet, den Schöpfer zu finden, der wiederum eine Waffe erschaffen haben soll, die dazu führen könnte, dass die Menschheit ausgelöscht wird. Soweit so schon ein paar Mal da gewesen, so von der Grundgeschichte.
Ja.
So, und was ich dann zu sagen habe, ist, dass dieser Film, der sieht spektakulär aus. Also, und ich habe auf der IMAX-Leinwand ziemlich nah gesessen und die entlarvt bis auf Teufel komm raus, wenn was irgendwie blöde aussieht. Gareth Edwards hat sein erster Film nach Rogue One, also das ist jetzt was, 7 Jahre her, der hat sich echt Zeit gelassen. Und was er gemacht hat, ist, der hat eine relativ billige Kamera genommen, die Sony FX3, das ist so eine Einsteigerkamera. Ich finde, das sieht man bei dem Film auch, dass der nicht Hochglanz produziert aussieht. Dann hat er so Bilder eingefangen, die so ein bisschen wie Guerilla-Taktiken sind. Oft mittendrin, dann verwackelt, dann ganz ruhig und ganz weit weg, dann lässt er sich mal Zeit, dann springt er wieder voll ins Geschehen rein. Der hat, lässt so eine gewisse Körnigkeit auf der Leinwand die ganze Zeit. Dazu einen Hans-Zimmer-Score, der richtig gut funktioniert.
Das habe ich gar nicht mitbekommen. Der ist von
Crate. Und Hans-Zimmer-Score hat sich dann aber auch gesagt, wer will so viel wie möglich, wie es geht, in Camera drehen und auch nicht viel künstlich bauen. Du siehst das wie bei Dune wieder, dass das echt aussieht und du dich in dieser dystopischen Welt wiederfindest. Und die Effekte, die er gemacht hat, hat er sich ILM, also Industrial Light and Magic, geholt, also Goldstandard der Branche, die ja immer wieder die Grenzen verschoben haben des Möglichen, wenn es um gute Effekte geht. Und ich finde, dass der Film brachial gut aussieht für 80 Millionen.
Das muss man mal sagen, mit 80 Millionen kostet er 20 Millionen weniger als Expendables 4, kostet er über 200 Millionen weniger als Indiana Jones oder als The Flash. Ne? Das ist krass. Also wann hast du das letzte Mal einen großen Blockbuster-Film gehabt, der unter 100 Millionen gekostet hat mit solchen Schauwerten? Und es hat einfach damit zu tun, dass Gareth Edwards, ich hatte meine Kritik damit angefangen, dass ich 2009 habe ich auf dem Fantasy-Filmfest damals einen Film namens Monsters gesehen. Das ist, geht auch um eine Alien-Invasion, aber eigentlich folgt es so einem Liebespaar, das ja durch so eine Stadt irrt, in dem plötzlich Aliens da sind. Und das hat Gareth Edwards genauso gedreht. Er hat einfach on Location diese Darsteller gefilmt. Neil Blomkamp hat es bei District 9 auch so gemacht und hat dann hinterher per CGI da Wesen und andere Dinge eingefügt, Explosionen. Und nee, ist nicht ins Studio gegangen, hat nicht vor Greenscreen gedreht. Und das ist ein himmelweiter Unterschied.
Das ist aber auch eine Leidensfähigkeit, die du mitbringen musst.
Klar.
Ne? Aber ich finde, das kann man auch erwarten.
Das ist Leidenschaft. Ja. Ne? Und das macht ja, das ist genau dieser eine Schritt mehr, den viele nicht mehr gehen wollen. Und er ist vor allen Dingen bei so einem Film wahnsinnig wichtig. Das ist ein Science-Fiction-Film, der, ja, du hast es schon angedeutet, jetzt nicht besonders originell ist. Aber er macht ein Worldbuilding auf, das mich voll fasziniert. Hat. Und um dieses Worldbuilding halt auch wirklich zementieren zu können, musst du die Leute reinziehen. Das kannst du nur, wenn du nicht alle zwei Minuten rausgerissen wirst als Zuschauer, weil du denkst, das sieht fake aus, das ist Blödsinn, warum sieht das so billig aus, sondern wenn du dann wirklich drinbleiben darfst. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass zuzüglich zu dem wirklich guten Tempo habe ich nie so Situationen erreicht, wo ich dachte so, ich kenne das jetzt hier oder ich weiß schon, wie es ausgeht, weil ich mitgerissen war. Das habe ich viel zu selten, dass ich mir nicht ständig die Frage stelle, weil ich merke dann, dass ich Filme seziere, wenn ich mich langweile. Mhm. Ne? Und dann kommt dann so eine große lange Liste. Und bei Filmen, die mir richtig gut gefallen, da ist es manchmal regelrecht schwer, und das habe ich jetzt auch bei meiner Filmkritik wieder gemerkt, ich kann manchmal gar nicht genau sagen, warum es mir so gut gefallen hat, weil ich eigentlich noch ein zweites Mal gucken müsste, um richtig aufzusaugen, was mir denn alles gefallen hat, weil ich beim ersten Mal so drin bin in dieser Welt und so drin in den Charakteren, dass ich da, ja.
Vielleicht funktioniert es bei dir auch ein bisschen von der anderen Seite, weil du ja eben sehr gut darin bist, herauszustellen, was dir nicht gefällt, und dann, wenn dir auf einmal nichts mehr einfällt, was dir nicht gefällt, musst du auch gar nicht mehr immer unterstreichen können, was dir so grandios gefällt, weil du einfach auch sehr hohe Ansprüche mitbringst. Also man kann ja auch einfach seiner Leidenschaft frönen und diese Welt beschreiben und warum das sie einen fasziniert hat, ohne nochmal rausstellen zu müssen, das war jetzt nochmal besonders oder besonders.
Na, was ich auf jeden Fall nennen kann, ist eben das Worldbuilding, was Gareth Edwards hier macht, ist, und das hat er in Interviews jetzt auch schon mehrfach gesagt, er hat halt, ne, du nimmst Akira Kurosawa, du nimmst so Vietnam-Filme, ne, es erinnert an einigen Stellen an wirklich sowas wie Apocalypse Now. Akira gleicht das der Anfang mit der Atombombenexplosion. Am Ende, finde ich, bedient er sich sogar bei sich selbst. Da hat er sich aus Rogue One-Szenen rausgenommen, was okay ist, weil ich der Meinung bin, dass es auch erlaubt sein darf, sich mit vielen Versatzstücken zu schmücken, wenn du in der Lage bist, das trotzdem zu was Gutem Neuen zu verbinden. Und das macht er ehrlich gesagt hier. Auch die Geschichte des Helden ist jetzt, der mit so einem Kind so Roadmovie-mäßig durch die Gegend eiert, auch nichts Neues. Aber ich finde, John David Washington spielt richtig gut. Ich habe den, glaube ich, noch nie so gut spielen sehen wie in diesem Film. Die Verbindung zu dem kleinen Kind ist ganz fantastisch. Es gibt einen Dialog, da sitzen sie so in einem Bus und das Kind stellt dann so Fragen. Und ich merkte, boah, da ist mir voll die Gänsehaut hochgekrochen, weil ich dachte, boah, das packt mich gerade voll. Menschen haben ja unterschiedliche Triggerpunkte, ne? Ja. Und ich kann verstehen, wenn man sagt, das ist mir vielleicht ein bisschen zu kühl gewesen. Ich hatte hinterher auch so Argumente gehört wie, das Thema KI wird ja eigentlich nicht wirklich beleuchtet. Und das Da stimme ich zu. Das sind, gehört für mich zu den Kritikpunkten, gehört genau das, dass der Film nicht wirklich eintaucht in das Thema. Es wird sehr oberflächlich behandelt, gerade weil es so ein aktuelles Thema ist. Und vielleicht noch am ehesten, dass er mir am Ende minimal zu lang und ein bisschen zu sehr auf die Dramadrüse drückt.
Das Finale ist auf jeden Fall ein bisschen viel und John David Washington bin ich auch da. Der geht langsam aber sicher in diese großen Fußstapfen von seinem Vater.
Mhm. Ja, da muss er noch hinkommen. Aber ich
fand ihn, ist aber langsam. Ne? Ich mochte ja auch Tenet. Ich fand ihn in Ballers, in der Serie, die mochte ich immer richtig gerne. Mehr. Auf dem Netflix-Film mit Zendaya mochte ich ihn. BlacKkKlansman mochte ich auch gerne.
Also der spielt nie scheiße.
Und der hat auch sehr unterschiedliche Projekte. Also ich finde ihn sehr spannend auf jeden Fall.
Der ist halt als Sohn von Denzel Washington ausgerufen worden, immer als so the next big thing. Und das hat er bisher noch nicht so wirklich nachweisen können. Und hier, finde ich, ist er sehr schön, dieser emotionale Kern. Und der Charakter ist ja auch ein sehr ambivalenter. Das ist ja kein nur guter oder kein nur böser Charakter. Der trifft auch immer wieder Entscheidungen, wo ich dachte, oh nee, warum machst du denn jetzt das? Und das finde ich aber schön, dass dieser Film dich auch durch so ein Auf und Ab der Gefühle bezogen auf die Charaktere.
In den Trailern gab es eine Szene, ich glaube im zweiten Trailer, und da ist meine ganz große Hoffnung bei diesem Film gewesen. Da sieht man dieses Mädchen und es gibt quasi in dieser Welt, in der die Menschen gegen die KI kämpfen, gibt es Roboter oder so eine Art Droiden und es gibt Menschen und es gibt eben Menschen, die aber mit Technik ausgestattet sind oder umgekehrt. So eine Art Zwischenwelt, etwas, was verschwimmt, wo auch mit Erinnerung gearbeitet werden kann. Und als ich im Trailer eben so dieses Mädchen da sah, von dem du wusstest, es ist jetzt halt kein menschliches Kind nur oder was auch immer es ist und nach Eis fragte, dass sie gerne ein Eis haben will, dachte ich, okay, jetzt kommt hier, weil gerade ein Eis, ne, gerade du bist ja so großer Eisliebhaber, steht ja für viele so dieser Genuss, dieser Geschmack, also es sind sehr zutiefst menschliche Sinne und oft auch was, wo man zusammenkommt. Und ich dachte, das ist so ein Sinnbild für eigentlich die Grenze von, was sind wir Menschen? Von was grenzen wir uns ab und was ist, wenn wir das nicht mehr unterscheiden können? Und das ist eine so geile und auch beängstigende Frage, die wir uns ja immer mehr stellen müssen heutzutage, weil es wird ja immer gruseliger, was geht. Was ich mir so gewünscht habe, dass in dieser Film eine ethische Perspektive, weil der geht ja immer in 133 Minuten, der geht ja nicht 100 Minuten, hätte keine Zeit. Wenn er diese ethische Perspektive aufmacht oder diese philosophische Frage, was sind wir oder sollten wir überhaupt diesen Krieg gewinnen oder kann diese KI führen oder wann ist die Grenze verschwommen, dass wir Menschen nicht mehr wie Menschen sind? Es gibt eine Szene, wo jemand so sehr erschrickt und etwas nicht mehr wiedererkennt als nicht menschlich, wo ich so dachte, Mann, da liegt's, geh weiter da rein. Und das hätten sie so viel über Nebenfiguren spielen können, die bis auf die beiden leider alle sehr flach bleiben. Ne, für mich regelrecht ersetzbar. Wer verfolgt wen, warum, wer steht zu wem, wer steht auf welcher Seite? Mhm. Außer diese beiden bleibt das alles sehr eindimensional. Und diese verpasste.
Das ist für mich aber typisch Roadmovie. Klar, du hast mal bedeutsamere Begegnungen, mal weniger bedeutsame, aber es geht mehr um die Reise.
Aber dafür gibt es ja sehr konsequente begleitende Charaktere den ganzen Film teilweise gegenüber. Finde ich.
Naja,
dafür.
Die Bösewichte kommen zum Beispiel immer wieder von links und rechts rein. Und da muss ich zum Beispiel sagen, dass Allison Janney als Figur, bei der ja auch so bis die Grenzen, bei allen verschwimmen ja die Grenzen. Es gibt ja nicht nur Gut und Böse. Und das fand ich sehr interessant, weil alle auch ihre Motivation für ihr Handeln haben und das durchaus nachvollziehbar ist. Und das, ja, da merkte ich für mich, dass das dann auch okay ist, dass die dann ein bisschen weniger gut gezeichnet ist, ne? Weil ich das Gefühl hatte, dass diese Welt dadurch atmet, ne? Weil ich fand das total schön, dass auf der technologischen Ebene sich Gareth Edwards Dinge ausgedacht hat, wie kann sich das Militär weiterentwickelt haben, wie haben sich normale Farmer, es gibt immer wieder Szenen, ne, du hast schon angesprochen, dass man sich jetzt mit Cyberimplantaten als Mensch auch verbessern kann, ne? Dir wurde ein Arm abgesprengt, dann kannst du ja halt einen neuen ranmachen lassen, dieses typische Cyberpunk-Robotik-Thema. Aber es ging auch, es hatte diesen Kapitalismus-Gedanken, wenn du in eine dieser Megastädte gehst, wo du mit Geld alles kaufen kannst. Und so fand ich, dass es, egal in welche Richtung du geguckt hast in The Creator, es hat sich nach einer Zukunftsvision angefühlt, die realistisch und die durchdacht wirkte. So Sachen, wie ich sie zuletzt bei sowas wie Minority Report gesehen habe, wo du ganz viele kleine Ideen in allen möglichen Ecken hast. Und das wird befüllt mit Charakteren, und da gebe ich dir recht, die nicht viel Zeit bekommen, aber das ist ganz, wie gesagt, das hast du ja überall, dass diese Nebencharaktere jetzt nicht großartig erzählt werden, weil fokussiert wird sich auf die Hauptgeschichte und auf diesen hauptsächlichen emotionalen Kern. Was meinst du denn eigentlich mit mit dieser ethischen Komponente. Was hattest du dir denn konkret gewünscht?
Naja, ich würde mir konkret erstmal, wenn du weißt, also es gibt ja einen Punkt, wo wir jetzt sind mit KI, was wir machen. Ne? Du kannst ja heutzutage, wir können ja inzwischen Echtzeit eine KI über unseren Mund laufen lassen und 30 verschiedene Sprachen und Lippensynchronen anwenden lassen und könnten unsere YouTube-Videos ja so in alle Welt theoretisch beispielsweise bringen. An dem Punkt sind wir schon. Es gibt einen Punkt zwischen dem und zwischen diesem Szenario, wo wir etwas überschritten haben. So, und die Frage ist, wann haben wir etwas überschritten und warum haben wir das gemacht und warum will man das jetzt bekämpfen? Und diese Frage des Selbsterhaltes und auch die Frage, dieser Krieg ist ja so weit vorangeschritten, dass ein Teil auch schon zurückgedrängt ist in eine Region. Und warum ist das dann genau dort? Und warum wollen wir es mit allen Mitteln zerstören, nachdem uns auch schon suggeriert wird, dass die gar nicht unbedingt offensiv ist, wenn es vor allem nur eine Initialhandlung gab, die das alles ausgelöst hat? Und man dann fragen muss, wie, und es wird nie richtig aufgearbeitet, was ist denn da eigentlich passiert? Sehr spät, das waren einfach so zurückblickend, dachte ich, tatsächlich würden wir Menschen doch mehr fragen, mehr wissen wollen. Und wir würden vor allem viel mehr vermuten, dass es andere Regierungen waren. So schnell wie gerade in diesem Ukraine-Russland-Konflikt, wir denken, oh, da stecken die dahinter. Nee, die. Weißt du, der Anschlag auf die Pipelines in der Ostsee, wie das ablief, wer das alles gewesen sein soll. Und ich dachte, da steckt so viel drin. Ich hätte lieber einen großartigen Zweiteiler gesehen an der Stelle daraus. In diesem Film ist so viel drin.
Das ist interessant, dass du das sagst, weil du hast auf der einen Seite recht mit diesem KI-Thema. Das wird nicht weiter beleuchtet. Und ein Punkt ist zum Beispiel, wie kann es zu diesem Krieg zwischen KI und Mensch überhaupt kommen? Wie sehr ist der Mensch auch daran beteiligt? Aber ich habe gemerkt, dass der Film, der macht ja was ganz Interessantes. Der hat ja nicht dieses typische KI-Ding, dass du zum Beispiel einen Terminator zu stehen hast. Oder ne, wann immer wir mit Androiden zum Beispiel konfrontiert waren, ich erinnere an Data aus Star Trek oder so, die hatten immer auch was Maschinenartiges, ne, und haben versucht, als Maschine die Welt zu verstehen. Und alle KI-gesteuerten Roboter in The Creator sind das ja im Grunde gar nicht. Sie machen das ja zum Teil so, dass die sich extrem menschlich anfühlen, auch weil es ja eine Technologie in dieser Welt gibt, in der es möglich ist, denen das Bewusstsein zu übertragen. Und mir war irgendwann gar nicht mehr klar, wir essen jetzt hier, also hätte es nicht am Rücken immer so Anzeichen gegeben, weil da so Robotik verbaut gewesen ist, hätte ich zum Teil gar nicht sagen können, ist das jetzt ein Mensch? Ist das die nächste Frage. Gareth Edwards erzählt dadurch für meinen Geschmack gar keine Geschichte über KIs, sondern eigentlich über uns als Menschen, die Krieg gegen sich selber führen. Und dadurch hatte ich dann irgendwann, ne, es ist natürlich ein Spektakel, in dem es um Roboter geht, die irgendwann riesige andere Roboter ausschalten können. Aber ich fand, das ist es nur an der Oberfläche.
Aber das finde ich ja noch spannender, weil wenn du genau das sagst, dass der Mensch er kämpft nicht gegen sich, er kämpft gegen seine, würde ich sagen, Ideen, die laufen lernen und die du nicht mehr einholen kannst. Boah, da steckt so viel drin. Das finde ich so faszinierend, dass ich dann dachte, okay, jetzt geht er einen klassischen Weg und er muss ja auch einen Film erzählen und das funktioniert alles. Aber ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, hier ist so viel Potenzial und dann macht er diesen Bogen ringsherum und ich sehe ihm das auch nach. Ich finde das nicht schlimm. Hm. Das ist ein wirklich guter Film und der sieht spektakulär aus und vor allem sich auch zu trauen, den so zu filmen, richtig toll. Für mich wäre das aber, hatte das das Potenzial, ein Meisterwerk zu werden.
Ein Meisterwerk ist
hätte
sowas
das für mich werden können.
Wie Blade Runner, ist sowas wie Ghost in the Shell. Ja. Ne? Die Filme, die dann den einen Schritt weitergehen. Und das, da gebe ich dir total recht, weil die dann eben philosophische Fragen stellen, die eben, ne, wo du zum Teil auch gar keine Antworten drauf finden kannst, sondern wo der Zuschauer selbst die Antwort für sich einfach suchen muss. Das macht The Creator definitiv nicht. Aber ich finde als große, ne, Gareth Edwards sehe ich hier als Maler, der gesagt hat, ich male einfach die schönste Leinwand, die ich finden kann, mit ganz vielen kleinen Details darin. Und ich hatte das Gefühl, das ist ein Drehbuch gewesen, das ist eher so geschrieben worden mit dem Zuschauer im Sinn, dass der einfach mal krass mit Unterhaltung zugeballert wird. Und dadurch ist es ein tolles Pacing, tolles Tempo. Ich mag die beiden Hauptfiguren. Ich mag diese große Welt und dass Gareth Edwards auch diese ganzen Versatzstücke genommen hat und da was halbwegs Originelles draus gemacht hat. Aber es fehlt dieser eine Schritt mehr, dann wäre es meisterhaft gewesen. Das ist richtig. Aber ich finde es trotzdem der beste Blockbuster des Jahres.
So oder so ist das ein Kinogang wert.
Mindestens. Und das ist das, also es ist vor allen Dingen so, hey, wir reden ja hier oft über Filme, die dann auch nicht funktionieren. Und ich bin mir nicht mehr sicher, lief Nope letztes Jahr gut im Kino? Ich glaube, es ist doch auch kein großer Erfolg gewesen. Bei The Creator wäre es wirklich schade, wenn so eine Sorte von Film nicht funktionieren würde, weil wir wünschen uns das ja eigentlich immer wieder. Und das Publikum ist mit dafür verantwortlich, dass solche Filme auch laufen. Aber es ist nun mal einer, der keine großen Stars hat, ist kein Franchise im Hintergrund. Das ist basiert nicht auf einem bekannten Buch oder Videospiel. Und deswegen
der hat auch
läuft
keinen langen PR-Arm, ne? Erinnerst du dich? Der wurde auf der CinemaCon, wann haben wir, war das? Mai, April oder so, als wir darüber geredet haben, kam der ja aus dem Nichts, dieser Film.
Ja. Genau, das Gareth Edwards war halt auch über Jahre weg und ist ja nun auch nicht der größte Name. Das heißt, da ist es wirklich, wirklich wichtig, dass es Mund-zu-Mund-Propaganda gibt. Und wir möchten an dieser Stelle, vor allen Dingen ich möchte sagen, geht da rein und unterstützt auch solche Filme. Es mag sein, dass ihr hinterher rauskommt und sagt so, oh, der erzählt mir eigentlich nicht genügend über KIs. Mit diesem Thema wirbt er ja auch sehr stark im Trailer. Ich finde, es geht nur am Rande darum. Ich kann verstehen, wenn man sich da ein bisschen beschwert, dass da dass nicht genug darüber passiert. Aber es ist trotzdem ein toller Science-Fiction-Film.
Das glaube ich auch. Ich denke, dass die, also ich, das streite ich gar nicht ab. Ich hatte mich nur vielleicht auch zu sehr darauf gefreut. So, Continental reden wir ein andermal drüber.
Na.
Spinnen.
Spinnen, die spinnen ja doch.
Oder möchtest du ein andermal drüber reden?
Nee.
Kommt der ins Kino?
Der kommt nächstes Jahr, aber ich weiß nicht, ob er ins Kino kommt. Okay. Das war der Abschlussfilm des Fantasy Filmfests, also so viel nur noch zu dieser großen Reihe. Vermin, der Film, wo uns die Jungs vom Fantasy Filmfest gesagt haben, die Effekte sind noch nicht fertig geworden. Tatsächlich ist er auch noch nicht fertig geworden.
Du hast eine unfertige Variante
geguckt. Also das Ding ist, ich muss sagen, ich habe es nicht mitbekommen. Bei einigen Effekten dachte ich so, sind die fertig? Es hieß vorher, dass es wohl bei der Tonabmischung noch Probleme gab. Aber am Ende ist so viel los, dass ich ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen habe, ob da irgendwie tonal was falsch gewesen ist. Also, junger Mann kommt nach Hause und hat sich bei irgendwie so einem shady Händler eine Spinne geholt. Zu dieser Spinne sieht man so im besten Arachnophobia oder auch Braindead-Style. Ne? Irgendwo in der Wüste laufen Leute rum, wollen Spinnen fangen, die sie dann später an zoologische Handlungen verkaufen können. Und dabei stirbt dann jemand, weil diese Spinnen, die sie einfangen wollen, die sind krass. Das sind wirkliche Motherfucker, kann ich euch sagen. Und dieser Junge, der wohnt in einem der Banlieues, also diesen Pariser Vororten, in die sehr heruntergekommen sind, soziale Brennpunkte, und der bringt seine Spinne mit nach Hause und die Spinne sagt direkt als erstes mal, ich knabber mich durch meinen Kasten durch und vermehre mich. Ja, wie das so ein richtig schönes Filmmonster macht, vermehrt sie sich aber nicht nur, sondern sie kann, das ergoogeln sie dann später, dass diese Spinne in besonderen Gefahrensituationen in der Lage ist, ihre Größe zu verzehnfachen. Und damit ist die Leinwand ausgelegt für ein wahres Monsterfest, das immer auch, das erinnert sehr stark an dieses Attack the Block, was wir schon besprochen hatten, mit dem sehr jungen, wie hieß er nochmal, aus Star Wars, der den Stormtrooper gespielt hat.
John Boyega.
John Boyega, genau. John Boyega gegen Aliens in der englischen Sozialbrennpunkt. Hier ist es halt französisch und es hat auch wieder diesen französischen Touch. Es wirkt so ein bisschen wie zum Beispiel vor 3 Jahren kam, glaube ich, dieser Les Miserables raus, der auch fantastisch gewesen ist. Und da ist
nicht jetzt den Oscar-Film, sondern das Drama.
Genau.
Ehe die Leute hier schreiben.
Und da geht es dann ab. Und das, was ich richtig, richtig toll finde, der Regisseur ist ein Regiedebütant, der ganz tolle Bilder findet. Es gibt eine Szene, da steht eine unserer Protagonistinnen an einem Spiegel und wäscht sich das Gesicht. Und im Hintergrund siehst du, wie aus der Luke oben, die für die Abluft zuständig ist, kommt so eine Spinne ganz langsam rausgekrabbelt, aber auf eine Art und Weise, wo ich dachte, oh, das ist so gut, das ist so toll, hier sind Einstellungen drin, da merkst du, das ist so eine Liebe für das Genre, das ist so eine Liebe aber auch für den Zuschauer, weil du merkst so, oh, da wird gespielt mit diesem kribbeligen Gefühl, was man hat, wenn diese Viecher einfach nur auch im Anschnitt zu sehen sind. Das hat man ja ganz, ganz häufig. Das passiert mir zum Beispiel ständig. Ich gucke in irgendeine Ecke und sehe irgendwie drei lange schwarze Streifen und denkst sofort, ist das eine halbe Spinne? So, und das hat man noch ständig. Irgendwas huscht vorbei und man hat dieses Gefühl, ne, was
ich wahrscheinlich habe so viele Spinnen zu Hause.
Ja,
ich habe da keine Angst vor.
Ich bin jetzt auch der Unängstlichste in der Familie, aber ich glaube, wir Menschen haben das ja so einprogrammiert. Es gibt ja so Dinge, wovon man mal und
diese
mehr
Bewegung macht vielen vor allem Angst, weil sie damit nicht klarkommen.
Und ja, genau, und das kommt ja, glaube ich, aus, das ist das nicht was, was aus dieser unserer Urzeit kommt, um uns quasi zu warnen vor solchen Dingen.
Weil die faszinieren sind jetzt. jetzt im Herbst hast du die ganzen Kreuzspinnen, hast du die mal gesehen mit dem goldenen Kreuz hinten drauf in den Wäldern.
Ich habe mir die früher ganz konkret angeguckt, so, weil meine Oma war so, die hatte gar keine Angst vor Spinnen, hat die sogar in die Hand genommen und hat mir dadurch auch versucht, die Angst zu nehmen und hat mir die dann auf die Hand gegeben und dann sollte ich mir die angucken. Ah. Das ist dann erst über die Jahre, wo ich mich nicht mehr so rangetraut habe, wieder so geworden, wo ich denke so, ah, muss ich nicht. Aber früher habe ich die sogar, habe ich kein Problem damit.
Bei mir
damit
so gehabt. Mit Wald und Wiesen, wir haben auch überall immer wieder Winkelspinnen und die sind ja wirklich so groß, ne, und fett und ach.
Also das ist ein Film, der hat mir wirklich Spaß gemacht. Das ist schön. Ein toller Abschlussfilm gewesen.
Besser als Labalantula, ja?
Definitiv, würde ich sagen. Auch wenn die Spinnen hier leider keine Lava spucken können. Aber irgendwann, es werden dann richtige Monsterspinnen. Es sind dann wahnsinnig viele. Die Schocks sind effektiv. Die Charakterriege hat mir Freude bereitet. Und ich mag, wie sehr das immer so eine Eskalationsstufe mehr dazu kommt. Und der Inszenierungsstil ist mega.
Sehr schön.
Eines meiner Highlights gewesen.
Nächstes Jahr dann auf DVD-Stream. Wir müssen mal ein Reminder, wenn es soweit ist.
Ja, so ist es ja immer bei den Fantasy-Filmfest-Filmen. Wahrscheinlich erst 2024 und dann irgendwo auf DVD, so wie dieses Jahr Freaks Out.
Sehr schön. Okay.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt, so throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Robi, ich bin diese Woche 10 geworden.
Ach, endlich ist David 10. Ja. Oh, wir können bald in die Filme für 12-Jährige gehen, David.
Ja, Gott sei Dank. Wobei, ich glaube, kann ich nicht jetzt schon in Begleitung von dir?
Ja, aber weiß ich nicht, ob du das schon schaffst.
Wie lange machst du deinen Kanal?
Also lass mich nicht lügen, 2011 meine ich Februar. Ja. Also das sind 12,5 Jahre.
12,5. Ich habe jetzt ein Video dieser Tage rausgebracht, wo ich mal zurückgeblickt habe und habe da ganz alte Videos noch von mir gebracht und bei mir auch da versucht, diesen Weg nochmal zurück nachzuverfolgen. Und ich dachte so, du machst es ja jetzt auch schon ewig. Wollen wir nicht einfach mal ein bisschen darüber sprechen, wie diese letzten 10 Jahre auch gewesen sind und vor allen Dingen auch die Anfänge?
25. Februar 2011.
25. Februar 2011. Also wären es jetzt 13 im Februar.
Es werden 13.
Wie hast du denn angefangen?
Vor einer roten Decke. Die stand da. Warte mal, ich gehe mal hier auf Videos und dann kann ich ja sortieren auf Älteste. Da. So sah ich aus.
Was ist deine erste Sache gewesen?
So sah ich aus. Wall Street 2, glaube ich, ne?
Das war der
damals als DVD-Kritik. Früher habe ich noch gesagt, hallo Freunde des Films, willkommen zu DVD-Kritik. Und am Ende war es dann immer, ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3.
Aber habe da so viele Fragen, unter anderem, wie kommt man auf sowas? Aber ich glaube, das hat man sich damals zu der Zeit auch abgeguckt, so ein bisschen bei anderen, dass man diesen Leitspruch immer hat, der sich wiederholt.
So ein Catchphrase. Nee, damals gab es das noch nicht abzugucken.
Nee, aber das wollte ich gerade fragen. Als ich angefangen habe, vor 10 Jahren, war es ja so, ich hatte mit Giga schon YouTube gemacht und dann gab es schon langsam professionalisierte sich ja YouTube und es gab dann Mediakraft, zu denen sind wir dann ja mit Giga gegangen und dann hattest du ja Vorbilder wie LeFloid etc. Aber als du angefangen hast, 2011, und du musst ja irgendwann so 2010 die Entscheidung getroffen haben, da ist es ja jetzt noch nicht so gewesen, dass man denken konnte, A, man kann richtig viel Geld damit verdienen, B, man kann richtig erfolgreich damit werden. Ja. Und so viele Vorbilder kann es ja auch nicht gegeben haben.
Nö, also bei mir war das ganz einfach. Ich war damals noch Schauspieler für Film und Fernsehen und da habe ich auch noch fleißig Sachen gedreht. Ich weiß nicht, was für irgendein Projekt war ich auch in Köln und so. Aber was das Thema war, ich merkte so, das läuft manchmal ganz gut. Also zum Vergleich, hat mein Abi abgeschlossen 2006 und habe 2007 meiner ersten Serienrolle 10.000 Euro im Monat verdient. Ich war so, what?
Was war denn das?
Geile Zeit. Sketch-Comedy bei RTL. Und damals hatte ich so viele Schnitttage, weil Dennis Gansel hatte mich besetzt für Die Welle. Für Die Welle hatte ich eine der großen Rollen, nämlich der mit der Waffe nachher auch in der Hand, glaube ich. Der etwas fülligere auch, der auch das Zeichen entwickelt. Aber wir hatten irgendwie 12 überschnittene Drehtage, deswegen ich Die Welle nicht drehen konnte.
Ja, ich so lange nicht gesehen.
Okay, aber ich wäre auf jeden Fall in Die Welle auch drin gewesen.
Ich kann mich an dich nur in Oh Boy erinnern.
Ja, das kann auch so. Und so 2010 so in die Richtung, da muss ich irgendwie, weiß ich nicht, im Angesicht des Verbrechens für Dominik Graf. Ich habe auf jeden Fall immer mal wieder Sachen gedreht. Was ich aber merkte ist, ich bin halt der Typ mit den Locken und dicklicher und so weiter. Und damit wurde ich immer besetzt als der lustige, peinliche oder als der Bösewicht. Mhm. Und ich merkte nach den ersten 4, 5 Jahren das professionell machen, ja, das will ich jetzt nicht den Rest meines Lebens. Und vor allem, ich wollte nicht diese Abhängigkeit, ruft mein Agent an oder nicht, habe ich ein Casting oder nicht. Und das hatte ich bei Kollegen gesehen, das dann heißt immer Party machen und komm, wir gehen hier was trinken und da und dann die Drogen vielleicht.
Oder arbeitslos melden zwischen den großen Aufträgen.
Dazu kam es auch bei mir. Ja. Ich musste dann irgendwann später Arbeitslosengeld 2 beantragen und die haben mir immer beim Arbeitsamt gesagt, und das war vielleicht ein halbes Jahr so, und die haben auch immer meine Ambitionen gesehen. Ich bin niemand, der nicht arbeiten will, oder ich wollte immer machen.
Und das ist, also kann man vielleicht mal dazu sagen, das ist fast gängiges Prozedere, selbst bei gar nicht mal so unerfolgreichen Schauspielern. Wenn große Gigs weit auseinander liegen oder du einfach große Pausen hast, gibt es nicht wenige, die sich arbeitslos melden.
Ja, heutzutage kriegen ja auch, du brauchst ja auch für Arbeitslosengeld 1 so und so viele sozialversicherungspflichtige Arbeitstage, und deswegen setzen sich ja auch immer die Verbände ein, dass zum Beispiel ein Drehtag als 3 sozialversicherungspflichtige Arbeitstage gelten, weil du hast ja Probentage und so, aber die sind ja nicht bezahlt. Alles echt als Schauspieler gar nicht so einfach. Aber kurzum, ich merkte für mich, das fühlt sich nicht so an wie, ich bin ein Typ, der will gerne jeden Tag was machen, und YouTube kam auf und ich merkte so, wie kann man Kanäle haben und zu einem Thema? Mhm. Und dann weißt du,
gab schon jemanden, der Filmkritiken gemacht hatte?
Frank Tausch, der war der ganz Große, der ja dann gestorben ist 2012 oder 2013.
War der schon groß, als du angefangen hast?
Sagen wir es mal andersrum, als Frank Tausch, glaube ich, gestorben ist, hatte der fast 200.000 Abonnenten, und das gab es fast gar nicht in Deutschland.
Ja,
der hätte heute Millionen Abonnenten und hatte aus L.A. seine Videos ja gemacht. Mhm. Ne? Der war ja selber Schauspieler, der in L.A., glaube ich, Schauspielerei machen wollte, aber dann mit YouTube groß geworden ist. Er hat auch zwischendurch das Englisch versucht. Auf jeden Fall merkte ich, ey, hier kann ich jeden Tag aufstehen, über Filme reden. Und ich dachte, boah, Kino, Kohle habe ich gar nicht so sehr, oder war auch ein bisschen faul, war so meine Zeit. Ich habe viel gepokert und so eine Sachen halt gemacht, so gern zu Hause rumgehangen. Ich dachte aber, Videothek, das geht. Ich hole mir immer die Blu-Rays, weil die kommen ja in der Videothek damals noch so 2 Wochen raus, bevor die Leute sie kaufen
Gab's
können.
Gab schon Blu-Rays?
Ja.
Warum hast du dann nicht Blu-Ray-Kritik?
Ja, ich dachte so, ich glaube, damals war nicht so ganz sicher, wird es Blu-Ray oder wird es HD-DVD?
Ah,
so, und deswegen war ich so unsicher. Wird es für ein Format am Ende sich durchsetzen? Die Pornoindustrie oder Sony, irgendwie hat nachher die Blu-ray auserkoren, und deswegen ist die Blu-ray das geworden am Ende. Und deswegen da ich so, okay, ich werde immer Heimkino, immer. Mein Kopf war immer so, ich werde das immer machen. Das weiß auch nicht, warum ich das denke. DVDs, das ist doch ein Konzept, da kann ich mir jeden Tag holen, gucken, reden, super. Das läuft ja am Fließband. Und habe ich angefangen und dann bis heute nie aufgehört. Es hat sich dann auf Kino geswitcht, nachdem Frank Tausch gestorben ist und viele Zuschauer von ihm mir schrieben, ey, kannst du dir nicht vorstellen, Kino zu machen?
Hast du das erst nach dem Tod von Frank Tausch
gemacht? Naja, ich glaube, der erste Avengers ist mein erster Film, da erinnere ich mich jetzt zumindest dran, für den ich aktiv ins Kino gegangen bin, mit Selbstbezahlen damals noch, das müssen wir ja heute, das ist schon also lange nicht mehr, um dann über den zu reden.
Es gab nicht viele Kritiker zu der Zeit, ne? Ich glaube, es gab vielleicht schon die Filmfabrik mit.
Die kam auch erst später durch Mediakraft. Das ist ein Kanal, der durch Mediakraft erschaffen wurde.
Stimmt, genau.
Und ich damals auch das Gefühl hatte, dass Anfragen intern immer auf diesen eigenen Kanal gemünzt worden sind, statt auf mich. Das weiß ich aber nicht sicher, aber es gab so ein paar Sachen, wo ich dachte, fühlt sich ein bisschen unlauter an. Aber ja, sowas, also ich. Aber bis heute, weißt du ja, gucke ich auch gar nicht so viel, was noch so gibt. Ja. War da noch nie so der Typ für.
Naja, aber ich glaube, gerade wenn man anfängt, dann wird man ja auch mal nach links oder rechts gucken. Also ich für meinen Teil wäre wahrscheinlich einfach so lost auch gewesen, weil ich schon mich auch gefragt hätte, wie macht man das jetzt hier eigentlich auf YouTube?
Nee, da bin ich als Mensch überhaupt generell nie ängstlich vor. Ich mag Learning by Doing und ich mag immer erstmal anfangen. Und also Trial and Error ist mir viel lieber, als zu gucken, was wäre denn jetzt sinnvoll. Ich habe auch kein Problem, wenn es mal nach hinten losgeht und ich mich peinlich benommen habe.
Was uns ja unterscheidet, ist, glaube ich, aber, dass ich kam ja aus einem sicheren Arbeitsverhältnis. Ich hatte vorher ja 2 Anstellungen, wo ich einfach festangestellt war über Jahre. Und du bist ja auch als Schauspieler vorher im Grunde selbstständig gewesen. Und
ja.
Da ist dieser Schritt dann nicht so groß.
Ja, und dann, ich komme aus
da
der
muss
Welt.
Man, glaube ich, schon ein ganz anderes Risiko
Ich kam aus einer Welt als Kind, wo es nie Geld gab. Also ich hatte auch eh nichts zu verlieren, so monetär. Also viele Menschen haben ja Angst vor der Selbstständigkeit, weil sie sagen, ja, aber meine Sicherheit und meine Krankenversicherung und so weiter und so fort. Da ich das irgendwie nie hatte, hatte ich nie so Angst. Ich habe immer so diesen Leitfaden gehabt, wenn ich was mache, was ich gerne...
Kann ja auch sein, dass du nichts verdienst und dann ist es ja nicht...
War ja die ersten ein, zwei Jahre so. Man konnte am Anfang ja auch noch gar nicht wirklich monetarisieren. Aha. Man musste sich für Monetarisieren bewerben, da wurde ich abgelehnt und so weiter und so fort. Am Anfang habe ich da keinen Cent verdient. Stimmt. Ich habe, glaube ich, anderthalb Jahre für die ersten 10.000 Abonnenten gebraucht. Ne? Aber das ist natürlich auch so ein bisschen Test der, in Anführungszeichen, Leidenschaft. Machst du das, auch wenn du nicht gleich sofort eine Revenue daraus hast? Ja, und da... war ich so, ey, das wird.
Wir haben uns kennengelernt auf irgendeiner Party von Mediakraft, glaube ich, ist das gewesen. Die haben ja immer mal
das
so...
Das sagst du immer. Ich kann mich nicht an diesen Tag bei Mediakraft erinnern. Ich weiß nicht genau, wann wir uns kennengelernt haben.
Das ist ein... Mediakraft hat das immer wieder so gemacht, dass ich glaube, pro Halbjahr oder Quartal haben sie alle ihre Talents eingeladen. Ihr gehört mit Giga ja dazu.
Hier im Nikolaiviertel, ne? Am Alex.
Exakt, genau. Ja. Und haben die so zusammengesetzt und dann hat die Geschäftsführung vorne so ein paar Details in den Raum geworfen. Aber es ging viel auch um Optimierung. Also es ging viel darum, hey, arbeitet zusammen, achtet darauf, dass ihr in euren Videos diese und jene Schlagworte sagt, dass sie auf eine bestimmte Art und Weise...
Wer liked wen und
genau, wer
wen.
Liked wen. Und ich weiß, dass du damals neben mir saßt und meintest so, ey, hast du denn... diese Pressekontakte, weil du ja meintest gerade eben,
stimmt,
ach, du musstest...
Stimmt, über dich kamen ja die ersten... Ach, du hast ja vollkommen recht.
Weil du ja eben...
Das ist ja wie so eine graue Zone in meinem Kopf.
Immer noch Kinokarten dir holen musstest.
Du hast mir auch... Stimmt, du hast mir sogar für die PlayStation 3 dein Pressemuster von Diablo 3 gegeben.
Kann sein.
Deswegen habe ich dann erst gedacht, boah, das ist ja eine geile Konsolensache. Es stimmt.
Genau, und ich habe dann damals, weil ich ja schon, wie über Giga hatten wir diese Pressekontakte, ja, und ich hatte das vorher ja schon bei Gamona als Filmjournalist und habe dir dann quasi da die ersten E-Mail-Kontakte weitergeleitet, weil das, ne, zu dem damaligen Zeitpunkt wahrscheinlich dann für dich auch noch so ein riesiges, großes Feld gewesen ist.
Kannte Jahre ich gar später, nicht, da sind ja auch nur Print, nur Printleute da drin sitzen, dass ich gar, also bis heute ja gar keinen Kontakt habe.
Jahre später, jetzt heute, ist es manchmal so, dass du mir noch einen Kontakt weiterleitest, was auch ganz witzig ist, weil ich dann natürlich, ich hatte ja zeitlang keine Filmkritiken gemacht und als ich jetzt vor 2 Jahren wieder eingestiegen bin, hatte ich ganz viele E-Mails nicht mehr, weil auch die Leute durchwechseln und dann einige Kontakte nicht mehr da sind. Da sind wir dann ja auch aufeinander getroffen.
Wir hatten ja, das wissen ja die Leute, wir hatten ja so eine, ich weiß nicht, wie lang diese Pause war.
Aber 3 Jahre.
Echt, für meinen Kopf sind das immer so 5 oder 6. Das waren nur 3 Jahre.
Es gab viele Leute, die geschrieben haben, ey, ich kenne dich noch aus der Zeit mit dem Stammtisch. Da sind viele Leute auf mich dann auch gestoßen. Und das war ja, glaube ich, unser erstes gemeinsames Projekt.
Das war
Projekt.
Ein wildes Format, ja.
Das war scheiße, muss ich sagen.
Ja, also ich würde immer rückblickend sagen, ich fand es sehr spannend, was da passieren wird, weil wir haben sehr große Themen immer angesprochen. Aber dann haben wir das natürlich mit Alkohol kombiniert.
Genau,
keine gute Idee.
Damals,
und dir, das wusste ich,
hatte damals
denn überhaupt
ein echtes
nicht.
Alkoholproblem.
So, das wusste ich halt gar nicht zu dem Zeitpunkt. Und jetzt rückblickend hat man da sehr viel Benzin ins Feuer gegossen eigentlich auch.
Ja, ich habe mich da schwer daneben benommen. Und ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass ich auch irgendwann provozieren wollte, ne, um anzuecken. Das war so ein Ding. Ich hatte auch gemerkt, dass wir beide haben eigentlich gut funktioniert, aber es gab immer wieder so Momente, wo ich gemerkt habe, oh, da sind wir unterschiedlich. Und da habe ich dann, weil es damals so mein Ding gewesen ist, dann noch mehr nachgelegt und habe dann vor allen Dingen in diesen Gesprächen immer versucht, dich zu triggern. Ich kann dir heute gar nicht mehr so konkret sagen, warum das gewesen ist, aber dadurch sind diese Stammtisch-Sachen dann alle in die falsche
Richtung. Gibt's nicht mehr, oder? Sind die noch online?
Ich weiß es gar nicht. Das war doch ein, war das, von der UFA war das ein Kanal, glaube ich. Ne? Marie Meinberg hatte für die, glaube ich, gearbeitet. Auf jeden Fall waren so die ersten Videos, in denen wir das zusammen gemacht haben. Ich hatte jetzt in meinem Video ja ein Interview.
Ja, die sind noch online.
Ja? Ich habe ein Interview gebracht, da war ich bei Star Trek Into Darkness. Es war Februar 2013, glaube ich. Und da haben wir, glaube ich, das erste Mal vor der Kamera zusammengestanden. Das ist das erste archivierte Material. Robert Hofmann und David Hein zusammen in einem Raum. Aber da warst du schon dann ja 2 Jahre dabei, ne?
Ja.
Wann hast du das erste große Benchmark durchbrochen? Also,
ich weiß nicht, was
ist denn das eigentlich für dich gewesen?
Ich habe so gesagt, ich glaube, ich sag ja gerade, ich weiß immer noch, am ersten Tag hatte ich aber immer 35 Abonnenten. Ich dachte so,
35?
Ich war so, What?
Hast du es irgendwo beworben?
Nein, gar nicht. Am nächsten Tag hatte ich 53, hatte ich irgendwas in den 70ern und ich bin jemand, der mit Zahlen schon immer gut kann. Ne?
Ja.
Also schon sehr, sehr gut. Und dachte so, na okay, wenn ich das jetzt mal hochrechne und laufen lasse in meinem Kopf, dann weiß ich so, naja, in 2 Jahren kann ich davon vielleicht leben, wenn ich so höre, was man verdient. Und hatte so ein kleines Kopf-Business-Modell und dachte mir, naja, so Zahlen lügen nicht. So wird schon. Und am Ende kam es tatsächlich auch so. Aber die erste Benchmark waren so 10.000 Abonnenten nach 1,5 Jahren. Und dann gab es immer mal so eine Zeit, da habe ich mit 200, 300 Abonnenten, glaube ich, am Tag gewachsen. Es gab eine Zeit, da hatte ich das sehr auf dem Schirm. Wachstum und Reichweiten und so weiter. Ich habe das vor 2, 3 Jahren abgelegt oder noch länger. Und seitdem geht es mir viel besser. Seitdem geht es mir viel besser, wenn ich nicht mehr so drauf schaue. Ich habe es im Kopf und ich weiß, was mir wirklich wichtig ist und das ist mir nicht mehr wirklich wichtig.
Aber es gab doch bestimmt mal so Momente, wo du so Benchmarks, wo besonders, also gab es irgendwelche viralen Erfolge, wo du gemerkt hast, so, oh, jetzt bewegt sich hier plötzlich Kraft.
Ich hatte einmal, da bin ich von Mediakraft weg, aus dem Netzwerk ausgetreten und einfach nur ohne Netzwerk gewesen, hatte ich auf einmal 3 Tage hintereinander 1.000 Abonnenten.
Ja.
Einfach nur, weil ich irgendeinen Algorithmus, der sagte, der muss beim Algorithmus bei YouTube gelandet sein, von wegen, oh, hier ist ein neuer Kanal intern, weil es wird neu aufgelegt, aber der hat ja so viele Klicks, also wurde ich überall vorgeschlagen. Nee, ich hatte nie große virale Videos, ich hatte eher so lustige Sachen, weil früher hatte ich als Trailer auch so unkommentiert hochgeladen. Ich hatte zum Beispiel einen indischen Trailer gehabt, der ist irgendwie 11 Millionen Mal geklickt worden oder 12 Millionen Mal, super weirde Videos, aber ich bin da nicht so wie du. Ich habe nicht diese, also doch, ich habe mal so die besten Horrorfilme der letzten 10 Jahre, es hat irgendwie 2 Millionen Klicks oder so in den Videos. Aber ich gucke ja nie zurück. Also ich gucke nicht nach 2 Jahren, wie ist ein Video mal gelaufen.
Nee, aber es hätte sein können, dass es irgend so ein Video gab, wo du... Also bei mir war es dieses Jahr definitiv Manta Manta, wo ich gemerkt habe, nicht nur klickmäßig, sondern auch, das ist in so viele Ecken verteilt worden, dass plötzlich ganz viele Menschen von mir sprechen, ohne mich wahrscheinlich vorher mitbekommen zu haben. Und das gab es nicht.
Nee, ich habe immer, ich weiß, das Oscar-Video geht immer ein bisschen, dann gibt es immer die größeren Filme, die dann 6-stellig sind, aber das ist schon Tag ein, Tag aus. Bei mir ist das so ein bisschen wie so ein Bäcker, habe ich manchmal das Gefühl. Ich mache jeden Tag meine Brötchen und die Leute nehmen es und ich habe das nicht so. Bin aber fein damit.
Als YouTuber hat man, glaube ich, aber gar nicht einfach auch ernst genommen zu werden. Ne? Gab es irgendwann diesen Punkt, wo du das Gefühl hattest, oh, jetzt bin ich in dieser Branche auch irgendwie angekommen oder die Leute auch von außen merken, ah, Moment, den kann man nicht mehr ignorieren?
Tja, das ist eine spannende Frage. Also erstmal ganz am Anfang, gerade 2011, wurde man regelrecht ausgelacht mit der Idee YouTuber. Was willst du werden? Was ist das?
Wie oft ich Gespräche führen musste von wegen, was? Wo?
Und da redet
damit kann man Geld verdienen?
Und da redet man auch, also da reden wir auch von sehr guten Freunden und Familie, die da sagten, was, wie bitte? Nein. Und regelrecht ausgelacht worden, da habe ich immer dieses Gandhi-Zitat, ne? Erst ignorieren sie dich, dann lachen sie dich aus, dann bekämpfen sie dich, dann gewinnst du. Und erst dann später, als es lief, also, oh, sehr cool, ah, wie geht denn das? Ah, da dachte ich immer so, okay, jetzt die Unterstützung, wo ich sie nicht mehr brauche. Du, ganz ehrlich, als ich dann merkte, erstens, ich kann meine Rechnung bezahlen, das war ein tolles Gefühl, ich kann das jetzt machen und ich mache das richtig gerne. Und ich bin davon von niemandem abhängig. Das war das erste richtig tolle Gefühl. Ja, und dann, wenn die Anfragen kommen, als wir die Social Movie Night entwickelt haben und dann Hollywood-Stars auf einmal kommen, ne, das sind ja schon so Aussagen wie, dass du relevant bist. Oder dieses Gefühl, wenn Agenturen das erstmal sagen, willst du nicht doch kommen, sollen wir dir einen Kinosaal buchen? Guck mal, im Soho-Haus könnte man noch ein kleines Screening für dich machen. Dann merkst du schon, oh, das ist ja jetzt schon besonders. Man muss aufpassen, dass nicht zu Kopf
steigt. Bei der ersten Social Movie Night, als sie noch nicht so hieß, wie hatten wir die
YouTuber-Preview
genannt? YouTuber-Preview. Da war ich noch dabei und ich weiß noch, diese Entwicklung, du hattest damals große Ambitionen, ne? Du wolltest so, oh, das kann man groß aufbauen, du bist ja immer, ich habe dich immer als jemanden kennengelernt, der in sowas reingegangen ist und gesagt hat, so, da kann man, das kann was werden und manchmal wird es das halt nicht, aber in diesem Fall war damals noch überhaupt nicht abzusehen, dass du hat ja nicht lange gedauert, dann hast du, glaube ich, nach 1 oder 2 Jahren hast du schon mit Dwayne Johnson auf Bühnen gestanden, M. Night Shyamalan ist vorbeigegangen, da war ja plötzlich jeder da und die YouTuber auch, also selbst so Leute wie Unge, die damals schon riesengroß waren und gar nicht einfach zu fassen gewesen sind, die standen ebenfalls Schlange.
Ja gut, aber diese Partner sind auch die bezahlte Jobs, ne, die auf der Bühne mitstehen.
Ja klar, aber diese Bezahlungen, ich weiß noch, ich habe für, ich nenne die Zahl jetzt einfach mal, ich habe für Get Out damals 10.000 Euro bekommen. Als Gast. Das heißt, für dieses
Social Media. Also nicht als Gast im Publikum, sondern als Co-Host.
Genau, als Co-Host.
Aber das spiegelt nicht wieder, was alle kriegen, also bekommen haben, nur um das.
Klar, ja. Ne, aber, und es war damals auch ein Preis, der von Studio 71 abstrus in die Höhe getrieben wurde, so. Aber das zeigt ja auch, dass da war ja wahnsinnig viel Geld dahinter auch.
Das ist Marketing, ne? Also so funktioniert es, wenn Sachen platziert werden sollen. Wir hatten ja, wenn ich an Fast and Furious 8 denke, ein riesiger Aufbau im ganzen Sony Center damals umgebaut. Es gibt dieses Bild, da sah LeFloid war Co-Host, LeFloid, Vin Diesel und ich links und rechts daneben und dahinter von Gronkh bis sonst wer, alle möglichen YouTuber, Pete Smeets, also das war schon krass. Aber ganz ehrlich, ich bin immer so, also auch bei unserem Podcast, weiß ich noch, haben wir, bevor wir die erste Folge aufgenommen, hier gesessen und ich habe gesagt, ihr habt eine Zahl prognostiziert, wie viele Zuhörer die erste Folge hat. Die wurde ein bisschen ausgelacht. Und so kam es. Und genau so ist es gekommen und so hat sich es auch entwickelt. Nee, ich weiß, wie viel Leidenschaft ich bereit bin, aufzuwenden oder Kraft und Energie in was zu investieren. Mhm. Und in deinem Fall weiß ich das eben auch. Das ist bei dir beim Podcast nämlich noch mehr als ich. Das ist das Beste, was man haben kann, wenn man jemanden um sich hat, der noch ambitionierter ist, weil man dann selbst sich entwickeln kann. Und deswegen sehe ich so Projekte einfach richtig gerne dann machen und wachsen und entstehen. Das war schon immer so. Ey, nicht alles muss gelingen, aber wenn du nichts machst, dann wird sowieso nichts gelingen. Ja, ich bin auch über Fehler immer happy. So, dann weißt du, was du nicht willst. Aber ich bin immer schon so. Wenn irgendwas nicht funktioniert, versuche ich drüber nachzudenken, bin ich kurz traurig, denkst, ach scheiße, aber am nächsten Tag denke ich schon, da kann ich doch auch irgendwas draus machen. Aus diesem Gefühl lässt sich doch auch was machen. Da muss man doch nicht die ganze Zeit Trübsal blasen und sagen, das mache ich nie wieder. Nee, du machst das vielleicht nächstes Mal anders. Du weißt es, ich bin immer ziemlich positiver Mensch. Und selbst wenn es mir richtig schlecht geht oder schlimme Sachen passiert sind, von denen ich dir erzählt habe, im Umfeld, die mir passieren, ich bin nicht lange traurig und versuche rauszulernen. Das mag ich an mir aber auch, muss ich sagen. Das mag ich gerne an mir.
Ja, ich mag das an dir. Also ich merke das ja auch für mich. Also mit dir so viel Zeit zu verbringen, hat ja mich auch verändert. Ganz viele Leute haben das auch ja immer wieder auch geschrieben in den Kommentaren, jetzt auch wieder unter dem Video, dass man merkt, wie wir uns beeinflussen und dass das miteinander dazu führt, dass jeder so auch Qualitäten des anderen annimmt für sich, ne? Und für mich ist das immer so, wo ich dann denke, in so ein Projekt wie in den Podcast mich reinzuwerfen, ist viel einfacher, wenn du dabei bist. Und damals, habe ich jetzt ja auch gerade bei Instagram gepostet gehabt, dass ich diesen Kanal begonnen habe, weil du damals, ne, und es ist dann natürlich
wir
so.
Wir saßen am Hackischen Markt bei dem Italiener
den es heute nicht mehr gibt.
Den es heute nicht mehr gibt und mit Florian Balke.
War der dabei?
Ja, der war dabei und du meintest, du ging es überhaupt nicht gut und du weißt jetzt nicht, was du machen sollst und so. Ich war ja auch ein bisschen mit Schuld mit der ganzen Giga-Nummer, beziehungsweise,
Nein.
Nee. Du, ich hab für später die dann was gemacht. Später gab es was
anderes. Nachdem wir uns verkracht haben.
Auf jeden
haben.
Fall saßt du da und ich meinte so, ey, mach einen YouTube-Kanal. Also, was? Und für dich war das so nicht eine komische Idee, sondern du hast das damals so aufgenommen wie, ich alleine? So kann ich das überhaupt? Mhm. Ne, ich meinte, auf jeden Fall. Aber sage ich ja heute noch, als du überlegt hast mit den Kritiken, ich so, mach doch einfach, lass doch die Leute entscheiden. Ich sage immer, probier's aus. Bei Manta Manta, meinst du, das klickt jemand? Ich so, auf jeden Fall. Ja, weißt, und am Ende ist doch auch nicht schlimm, wenn nicht. Guck mal, bis heute. Und das ist eine Dekade, die du das machst. Und wenn man dein Video anguckt, es ist wirklich so, ich sag süß zu sehen, wie du damals gewirkt hast, welchen Weg du gegangen bist, wie du dich da selber reflektierst und siehst, wie du anscheinend aber auch Freude hast, wenn du zurückschaust, ne? Also das ist doch jetzt eine Passage mit so vielen erlebten Dingen, aber vor allem letztendlich eine Entwicklung, wo du heute anscheinend so zufrieden und glücklich bist, wie du es anscheinend vielleicht sogar noch nie warst. Mhm. Und ich meine, was gibt es denn Besseres zum jetzigen Zeitpunkt? Und da liegt noch mehr als die Hälfte des Lebens vor dir.
Ja.
Ja, das ist doch eine ziemlich coole Sache.
Du bist Teil davon.
Gucken, wie lange, aber hoffentlich lange. Ich nehme das aber auch nie so hin. Ich meine das gar nicht böse. Ich meine das nicht böse. Ich sage das auch Regina und ich sagen uns immer wieder, wir haben so eine tolle Zeit. Und wenn irgendwas passieren sollte, ne, wenn irgendwas kann immer was passieren, dann haben wir eine richtig tolle Zeit gehabt. Und das war jeden Tag und jeden Monat, jede Woche wert. Es kann was passieren. Es kann immer sein, dass wir uns so da streiten, dass irgendwas ist. Und das will ich mir immer auch im Kopf behalten. Es ist immer wichtig, dass man aufeinander achtet und auch da ist und das nicht als gegeben hinnimmt, dass man sich zuhört oder sich berät oder ja. Und das ist für mich eigentlich das Wichtigste.
Ich glaube, es ist viel mitnehmen. So, ich will nicht schon wieder zu privat werden.
Alles gut.
Als ich meine Therapie beendet habe, hatte ich wahnsinnige Angst, weil ich dachte so, boah, erstens jede Woche mit meinem Therapeuten aufeinander zu treffen, war sehr, das, irgendwann hat sich da ja so ein
Ritual.
Entwickelt sich eine Beziehung, ein Ritual, aber auch eine Beziehung zu einem Menschen, von dem man nichts privat weiß, aber den man einfach, der mehr über einen selber weiß, als manchmal hat man das Gefühl, als man selbst. Und das erstmal auf eigenen Füßen zu stehen, ich dachte so, das kann ich nicht. War am Ende völlig aufgelöst. Und er hat dann immer wieder gesagt, auch wenn wir uns jetzt nie wieder sehen werden, was wahrscheinlich ist, weil ich jetzt auch das für mich das Gefühl habe, ich brauche das wahrscheinlich sogar nie wieder, werde ich immer in meinem Hinterkopf, kommt er ja mit.
Ja.
Genauso wie ich, wie er auch Teile von mir mitnimmt, aber... Und so ist es tatsächlich. Ich habe meinen inneren kleinen Therapeuten in mir drin, der dessen Stimme immer wieder aufkommt, wenn ich merke, so, oh, ich komme in Situationen, wo ich ihn jetzt brauchen würde. Und das Gefühl habe ich oft auch bei uns, also um das jetzt mal hier auf einer sehr emotionalen Ebene auch abschließen zu können, ist häufig so, wenn ich in Situationen komme, wo ich merke, oder anders, ich habe ganz häufig Situationen, wo ich an dich denken muss, ob es jetzt bei Sachen sind, die ich früher gesagt hätte oder in Situationen, wo du mir schon Tipps gegeben hast oder geholfen hast. Und da habe ich ganz häufig das Gefühl so, was würde Robert jetzt machen? Und das hat mich auf jeden Fall verändert. Und selbst wenn wir irgendwann nicht mehr zusammen einen Weg gehen, wirst du dabei bleiben, weil das du Eindruck hinterlassen hast. Und ich hoffe, das gilt auch für euch im Podcast so, die Robi mitnehmen von ihm, vielleicht sogar auch jetzt seit über 12 Jahren dir schon zugucken. Da wird es ja sicherlich einige geben, die von Anfang an dabei
sind. Die Sachen, die verändern sich auch, also weiß ich nicht, seit diesem Jahr mache ich meine Kritiken auch viel emotionaler und lass mal zu, dass die Menschen wirklich auch so in die Seele ein bisschen mehr blicken dürfen, statt Arbeit nach Vorschrift, sagen wir mal. Ey, das ist, ich finde es eine richtig schöne Zeit.
Klingt nach einem deutschen Filmtitel. Das ist eine wundervolle... Oder einem Song von Die wilden Kerle 3.
What a good time. Ey, ich find's einfach richtig gut. Und manchmal muss es auch nicht mehr sein, weil die Probleme da draußen sind viel. Und wenn ihr jetzt bis hierhin gehört habt, habt ihr vielleicht für 90 Minuten das ein bisschen vergessen.
Genau.
Ja.
Dann hören wir uns nächste Woche. Da haben wir, glaube ich, nicht viel.
Doch,
warte, Moment. Der Exorzist kommt diese Woche.
Der Exorzist und...
Dann Continental reden wir nochmal.
Ja, Freelance habe ich dann mitgebracht.
Was ist das denn?
Ach, John Cena ist wieder unterwegs.
Ach, das Ding.
Ja.
Ah, wo kommt denn das?
Im Stream.
Ah, okay.
Also den kriege ich offiziell zugestellt. Ich gucke den nicht illegal, nur dass es gesagt ist.
Alles klar.
Okay, danke, dass ihr dabei wart. Macht's gut, bis nächste Woche.
Tschüss.